ich weiß nicht, ob du mal den Begriff Kofferkinder gehört hast, aber meine Generation ist ein Kofferkind.
Also
wir sind Kofferkinder. Das heißt, wir haben auf gepackten Koffern gelebt. Die Generation der Gastarbeiterkinder, weil wir mit dem Satz aufgewachsen sind, wenn dein Vater in Rente geht, kehren wir zurück. Hm. So, oder es hieß, ja, keine Ahnung, wenn wir das Haus in der Türkei, was wir gebaut haben, abbezahlt haben, kehren wir zurück. Oder, keine Ahnung, wenn die Schulden weg sind, dann kehren wir zurück. Wenn das letzte Kind die Grundschule verlassen hat, kehren wir zurück. Ne, es war immer so ein Mythos, wenn, dann kehren wir zurück. Ich sag mal ganz platt, der Arbeitnehmerflügel der CDU, so, da bin ich Mitglied und deshalb ordne ich mich auch eher dem sozialen Teil an. Ich vertrete aber auch konservative Positionen, das ist vielleicht zum Thema Abtreibung. So, ich vertrete aber auch liberale Positionen, das sind bestimmt Themen zum Thema Einwanderungsland, Integration. Das sind sicherlich für viele in der Partei eher die liberalen Positionen.
Hast du linke Positionen?
Ich würde sagen, nein.
So, eine neue Folge Jung und Naiv. Wir sind im Studio. Wer bist du?
Ich bin Sarah Bühler, 40 Jahre alt.
Was machst du?
Ich komme aus Nordrhein-Westfalen, aus der Stadt Köln. Ich bin in Nordrhein-Westfalen die Staatssekretärin für Integration.
Und seit wann bist du das?
Ich bin das seit 2017. Davor war ich Abgeordnete, auch in Nordrhein-Westfalen, für die CDU-Fraktion, war dort die integrationspolitische Sprecherin. Und davor habe ich 5 Jahre für die Landesregierung gearbeitet, auch in Nordrhein-Westfalen, selbstredend. Da war ich Pressereferentin, 3 Jahre für den jetzigen Ministerpräsidenten Armin Laschet, der damals Integrationsminister und Familienminister war. Mhm. Und 2 Jahre für eine grüne Gesundheitsministerin. Und davor habe ich Kommunikationswissenschaft und Germanistik in Essen studiert. Und davor habe ich noch eine Ausbildung zur Hotelfachfrau in Dortmund gemacht.
Können wir alles gleich drüber sprechen.
Okay.
Warst du denn sowas wie der Seibert für Laschet oder was?
Ja, so ungefähr. Also beziehungsweise die Stellvertreterin. Ich war die stellvertretende Pressesprecherin. Mhm. Also Seibert war in dem Fall noch jemand anders. Aber wenn man begleitet hat oder die Kollegin im Urlaub war oder anderweitig zu tun hatte, dann war man auch schon mal die Nummer 1, ja.
Aber war offensichtlich nicht dein Traumjob. Weil sonst hättest du ja weitergemacht, oder?
Nee, ich habe das sehr, sehr gerne gemacht. Aber 2012 hat sich dann die Gelegenheit ergeben oder meine Partei hat mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, für den Landtag zu kandidieren. Und dann habe ich gesagt, ja, das könnte ich mir vorstellen. Es wird eh nicht klappen, aber ich versuche das mal.
Warum warst du pessimistisch?
Ich war pessimistisch. Ich war seit 3 Jahren gerade mal Mitglied und dachte mir, okay, also in Nordrhein-Westfalen hatten wir 2010 eine Minderheitsregierung, war damals mit Hannelore Kraft. Und keiner hat am Anfang gedacht, dass das funktioniert. Und dann hat das aber 2 Jahre verdammt gut funktioniert. Und dann hat keiner mehr gedacht, dass das nicht mehr funktionieren kann. Und dann kam irgendwie, also im Rahmen der Haushaltsdebatte, klar, kam die Meldung, die Landesregierung löst sich auf. So, und dann mussten innerhalb von 6 Wochen stand die nächste Wahl an. So, und deshalb haben alle Kreisverbände händeringend nach Kandidaten gesucht und auf mich ist auch ein Kreisverband zugekommen. Und da die Partei, auch die Landespartei selbst, kannst du dir das vorstellen? Ich sagte, gut, die Aussicht auf einen sicheren Wahlkreis war jetzt nicht unbedingt gegeben und dass man jetzt als Newcomer diesen Wahlkreis holt, stand auch nirgends zur Debatte. Und ich habe am Anfang auch nicht mit einem sehr guten Listenplatz gerechnet. Ich habe dann einen guten bekommen, das war Listenplatz 14, werde ich auch mein Leben lang, glaube ich, nicht vergessen. Hat aber keiner gedacht, dass die Liste so weit zieht. Dann haben wir aber schon desaströs verloren 2012, die Landtagswahl, sodass die Liste weit über 14 gezogen hat. Das am Ende doch geklappt hat und ich dachte mir am Anfang, gut, es wird nicht klappen, aber du wirst nichts verlieren, du wirst an Erfahrung gewinnen, mal so einen Wahlkampf aktiv als Kandidatin machen. So, und dann hieß es, ich glaube, das war der 13. Mai, der Wahltag. Am Abend, ja, die Liste zieht bis, keine Ahnung, bis 2030. Du bist jetzt im Landtag. Und dann denkst du dir erstmal, oh, okay,
oh, scheiße.
Klappt. Ja, nee, scheiße nicht, aber ich meine, das ist
ja, aber sind deine, so deine Lebensplanung war wahrscheinlich über den Haufen geworfen, oder?
Ja, ich glaube, das ist ein bisschen anders, als wenn du jetzt für den Bundestag kandidierst in NRW oder in einem anderen Bundesland lebst und dann auf einmal sagst, okay, jetzt muss ich alle zwei Wochen regelmäßig in Berlin sein. Es war jetzt Köln, Düsseldorf, das ist jetzt, ich meine, ich habe ja in Düsseldorf gearbeitet, das war jetzt nicht so eine Umstellung, was die Lebensplanung betrifft, aber schon eine Umstellung, was deine berufliche Zukunft auch betrifft. Und aber ich hatte unheimliche Unterstützung von meiner Familie, von den engsten Freunden, die gesagt haben, super, das ist eine Chance, das ist eine Chance für dich, das ist aber auch eine Chance für deine Partei. Und mach das. Und ich habe unheimlich viel Unterstützung erfahren von den erfahrenen Fraktionskolleginnen und Kollegen. Und
gab es da schon viele Frauen bei der CDU?
Nee, aber ich habe von den, nageln mich jetzt nicht mehr auf die Zahl fest, aber wir waren, glaube ich, 63 Abgeordnete und 14 Frauen. Also 14 Frauen, das waren wir ganz sicher, aber ich weiß nicht, ob 63, 64, nageln mich da nicht auf die Zahl fest. So, wir waren 14 Frauen, also wir waren mit nicht, und ich war die Jüngste, mit 32 war ich die Allerjüngste in der Fraktion. Sieht jetzt ein bisschen anders aus, ich glaube, jetzt ist die Jüngste mit 27, kam sie in den Landtag. Es waren nochmal 5 Jahre mehr bei mir und es war schon am Anfang, ich sag jetzt mal, schon ein komisches Gefühl. Du sitzt da jetzt mit 32 als Jüngste in einer Fraktion, auch mit wenig Frauen. Aber ich hatte unheimlich viel Unterstützung nochmal von den älteren Kollegen auch, die mich oft an die Hand genommen haben und mir gezeigt haben, wie es geht, wie man bestimmte Dinge macht. Weil man wird ja, ich meine, man macht ja keine Ausbildung für den Job. Ne? Man hat keine Ausbildung zur Abgeordneten. Hm. So, und dann wirst du das und dann schaust du viel bei anderen ab, bekommst aber auch unheimlich viel Schützenhilfe.
Hey Leute, hier sind Thilo
und Tyler.
Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung.
Hier gibt es keine Werbung, außer für uns selbst.
Das sagst du jetzt auch schon ein paar Jahre, ne?
Ja.
Aber man muss ja aber mal wieder darauf hinweisen.
Halt, ne? Stimmt halt. Ne?
Und ihr könnt uns per Banküberweisung unterstützen oder
PayPal.
Und wie ihr das alles machen könnt, findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Und jetzt geht's weiter.
Aber gab es trotzdem so ein bisschen Chauvinismus und Machohaftigkeit in der Fraktion?
Also,
bei so vielen Männern?
Nee, ehrlich gesagt, ja, ich weiß nicht. Ich meine, ich wenn ich an die Hand genommen wurde, wenn ich sage, dann hat man mir jetzt nicht unbedingt das Gefühl gegeben, oh, du kleines, naives Mädchen, wir zeigen dir jetzt mal, wie es geht, sondern eher, also so habe ich es zumindest empfohlen, versuch's doch mal lieber so. So, also das war gerade bei den Älteren, also ich hatte da einen konkreten Fall, ich war integrationspolitische Sprecherin so und wollte eine Pressemitteilung zu einem bestimmten Thema machen, die vielleicht etwas schärfer im Ton war und ein Kollege zu mir kam und sagte, vielleicht machst du es ein bisschen milder, dann kannst du nämlich die du damit kritisieren willst, eher einfangen und deine Kritik eher platzieren, als dass sie sagen, bei der Schärfe hat sich eigentlich jegliche Gesprächsbasis erledigt sozusagen. Und es kam genauso, wie er gesagt hat. Also da wurde man eher auf den milderen Ton, wurde man eher aufmerksam und hat dann das Gespräch mit mir gesucht, als wenn ich es, glaube ich, in der Schärfe gemacht hätte. Also es ist jetzt nur ein Beispiel. Und das war für mich so ein Zeichen, wo man am Ende Anfang denkt, man will gerade ausgebremst werden. Gerade als Frau. Man will gerade von den älteren Kollegen ausgebremst werden. Aber dieses konkrete Beispiel wirklich für mich eigentlich am Ende so ausgegangen ist, wie er es prophezeit hat und für mich deshalb unheimlich hilfreich war, da vielleicht doch mal hinzuhören, wenn die Kollegen einem was raten, als direkt das als Angriff wahrzunehmen.
Aber
was nicht heißt, dass ich jetzt jeden Ratschlag 1:1 übernommen habe.
Bei welchen sagst du nein, danke?
Ja gut, das ist so vielleicht ein klassisches Thema für meine Partei, für die CDU. Also das Thema Mehrstaatlichkeit beispielsweise, da lasse ich mir von niemandem einreden, dass das nichts Gutes ist oder dass das zur CDU-Position nicht passt. Ich habe da eine ganz
Doppelpass-Diskussion.
Genau, so. Doppelpass-Diskussion. Also ich war immer dafür und die CDU eigentlich immer dagegen. Heute nicht mehr so, wie das vielleicht noch 2008, 2009 der Fall war. So, aber wenn man dazu mal eine Position bezogen hat, also da hatten wir auch eine Abstimmung im Landtag, wo ich dem Fraktionsvorsitzenden, damals Karl-Josef Laumann, auch gesagt habe, ich kann da nicht mitgehen, also dagegen stimmen, gegen den Doppelpass. Das ist komplett gegen meine innere Überzeugung. Und ich finde mich aber auch in dem Antrag, das war ein Antrag von SPD und Grünen, ich finde mich in dem Antrag aber auch nicht wieder. Deshalb möchte ich mich enthalten, obwohl die ganze Fraktion dagegen gestimmt hat.
Aber musstest du um Erlaubnis bitten? Du bist ja eine freie Abgeordnete.
Nein, es geht ja nicht um Erlaubnis. Es geht aber schon darum, dass wenn du anders als deine komplette Fraktion stimmst, du aufgrund der Fairness, die du auch einem Fraktionsvorsitzenden meines Erachtens geben musst, ihm das schon sagst, dass du da anders stimmen willst.
Und hat er versucht, dich zu überzeugen?
Nein, überhaupt nicht. Er hat gesagt, ich kenne deine Position dazu und er hat mir wirklich gesagt, und das ist auch die Besonderheit vielleicht auch von Karl-Josef Laumann, der ja auch mittlerweile, ich glaube, in der ganzen Republik bekannt ist, du musst dir bei allem, was du politisch machst, abends in den Spiegel gucken können. So, und deshalb ist das bei dir völlig in Ordnung, dadurch, dass ich deine Position kenne, dass du hier anders stimmen willst. Mhm. Aber nochmal, er fand es eben fair, dass ich es ihm im Vorfeld auch gesagt habe.
Haben sie dich zur integrationspolitischen Sprecherin gemacht, weil du Migrationshintergrund hast?
Ja, wahrscheinlich hatte das damit am Anfang sicher zu tun, weil sie auch gesagt haben, ja, wer könnte das eigentlich besser machen als du in der Fraktion? Mhm. Und ehrlich gesagt habe ich das selbst aber auch so gesehen. Wer könnte das besser machen als ich in der Fraktion?
Ja,
aber
hätte sagen können, dass du dich mit Wirtschaft oder so gut auskennst. Ja, absolut. Denn du hättest auch wirtschaftspolitische Sprecherin.
Du, absolut. Das ist auch vielleicht so der Unterschied zwischen mir. Ich habe ja gerade auch mein Alter genannt. Ich glaube jetzt nicht, dass das uralt ist, aber wir haben in der Partei, in der CDU mittlerweile auch viel, viel Jüngere. So, und die sagen, die möchten nichts mit Integration zu tun haben. Also wenn du einen Mitte-20er mit Migrationsgeschichte fragst, eine sie oder er, die sagen, ich will Wirtschaftspolitik machen, ich will Klimapolitik machen, ich habe da überhaupt keinen Bock drauf. Es war bei mir einfach noch ein bisschen anders. Ich bin ja ganz bewusst auch wegen der Integrationspolitik zur CDU gekommen. Bin wegen der Integrationspolitik auch Mitglied der CDU geworden.
Hatten die da schon eine?
Nein, die hatten da keine, aber die hatten, es war der erste... anders, es kam als erstes ein CDU-Ministerpräsident auf die Idee, ein Integrationsministerium zu bauen.
Crazy.
So, das war Jürgen Rüttgers. Da hätte man eigentlich, diesen Schritt hätte man wahrscheinlich eher von den Grünen gedacht oder von der SPD, aber nicht von einem CDU-Mann. Und 2005, als er die Wahl in NRW gewonnen hat, hat er gesagt, wir brauchen auch ein Integrationsministerium. Also auch ein Ministerium, was sich, wo der Name Integration einfach auch im Label, im Namen wiederfindet. Der erste Minister hierzu war ja auch Armin Laschet, bundesweit der Erste. Es war die CDU auf Bundesebene, die aus der Ausländerbeauftragten, die irgendwo, keine Ahnung, in irgendeiner Unternehmensbehörde in Berlin hier angesiedelt war, die Integrationsstaatsministerin gemacht hat, Angela Merkel, und diesen Posten ins Kanzleramt geholt hat, weil sie gesagt hat, ich mache das Thema zur Chefsache. Und ich habe das auch am allerwenigsten von der CDU erwartet. Ich habe ja gerade gesagt, ich habe Kommunikationswissenschaft und Germanistik studiert und ich habe mich... während des Studiums und vor allem auch intensiv in meiner Magisterarbeit mit dem Thema Integrationspolitik auseinandergesetzt. Also aus wissenschaftlicher, kommunikationswissenschaftlicher Perspektive tatsächlich. Und war dann sehr, sehr überrascht, als die CDU auf diese Idee kam. Und das hat mir schon imponiert. Und da habe ich gesagt, okay, da findet ein Umdenken statt. Und das finde ich stark. Und deshalb möchte ich das auch politisch unterstützen.
Gerade bei deiner Partei, aber auch bei der Schwesterpartei CSU, da ist ja immer noch so das Problem an sich, ist Deutschland ein Einwanderungsland? Da wird sich immer noch gegen gewehrt. Wie ist das bei deiner Partei in NRW und wie ist es für dich persönlich?
Also gut, ich habe jetzt einen Ministerpräsidenten und Parteichef in NRW, der als Integrationsminister das schon gesagt hat, wir sind ein Einwanderungsland und damit ja auch einigen seiner Parteikollegen klar auf die Füße getreten ist. Das war aber auch nochmal, das ist jetzt über 10 Jahre her, also er war es ja bis bei 10, insofern über 10 Jahre ist das her. Damals war das sicherlich noch intensiver ein Streitthema als heute. Heute herrscht da in der Partei, in der CDU vor allem, also gerade im Leinem-Landesverband eigentlich Einigkeit. Also du musst diejenigen, die sagen, wir sind kein Einwanderungsland, bei der CDU NRW Hände, also mit der Lupe suchen tatsächlich. Also insofern sind wir da vielleicht weiter als manch anderer Landesverband, ich weiß es nicht, aber im Bundesvorstand kann ich dir jetzt auch niemanden sagen, der das tatsächlich heute noch in Frage stellt. Und derjenige, wer das in Frage stellt, ich meine, den musst du dann einfach nur die Fakten vorhalten. Wenn ein Land 25% oder die Bevölkerung eines Landes 25% Migrationsgeschichte mitbringt, ja, was sind wir denn bitte dann, wenn wir nicht ein Einwanderungsland sind?
War es dein Traum, Politikerin zu werden?
Nee, kann ich. Ich kann mich noch erinnern.
Kindheitstraum oder so?
Ach, überhaupt nicht, Quatsch, überhaupt nicht. Ich wollte so viel werden. Ich meine, man kann da jetzt, keine Ahnung, sprunghaft sagen oder vielfältig, ich weiß es nicht. Ich wollte von Pilotin bis Krankenschwester, Ärztin, wollte ich eigentlich alles werden in meiner Kindheit, aber definitiv nicht Politikerin. Irgendwann
musst du ja mal erwachsen, hast Abi gemacht.
Auch dann nicht. Hat wirklich im Studium, also das politische Interesse überhaupt hat im Studium erst angefangen. Ich kann mich noch erinnern, als wir in der 7. Klasse waren, haben wir einen Ausflug zum Landtag gemacht und dann saßen wir da oben alle in der Besuchertribüne und dann habe ich gesagt, oh Gott, hier willst du niemals landen. Also und dann bin ich da aber gelandet. Also ich musste wirklich in der ersten konstituierenden Landtagssitzung, habe ich nach oben auf die Besuchertribüne gedacht und habe mich damit, ich weiß nicht, wie alt ich da war, gesehen, 12, 13, wo ich dachte, da hast du noch, in der 7. hast du noch gesagt, du willst hier nicht sein und jetzt bist du auf einmal hier. Also ich habe ja gerade erzählt, wie ich Abgeordnete auch wurde, ne, mit dieser überraschenden Wahl am Ende, also dadurch, dass die Minderheitsregierung sich halt aufgelöst hat, war ich vielleicht einfach auch ein bisschen zur richtigen Zeit am richtigen Ort, also kam zu einem Wahlkreis, zu diesem Listenplatz ein bisschen wie, ja, wie die Jungfrau zum Kinde, habe da aber das in meinem politischen Interessenfeld versucht echt das Beste zu machen. Und ich bin in einem recht unpolitischen Haushalt groß geworden. Mein Vater kam 63 nach Deutschland als ganz klassischer Gastarbeiter.
Mhm. Was hat er gemacht?
Der hat unter Tage gearbeitet. Mein Vater war Bergmann. Er hat erst in der Türkei unter Tage gearbeitet und dann hat ihm irgendjemand gesagt, Deutschland sucht Fachkräfte, Arbeitskräfte, junge, starke Männer. Und willst du nicht lieber da Kohle graben, statt hier Kohle graben? Und er hat sich gedacht, okay, da verdiene ich mehr
Kohle
Geld für mehr Kohle, genau. Und dann musste er hat vier ältere Schwestern und ist das Nesthäkchen und Junge, der einzige Mann. Mhm. So, und musste er wirklich seinen Vater anflehen, anbetteln, damit er die Erlaubnis gibt, dass der Junge nach Deutschland darf.
Wie alt war er denn?
24. Oh. Ja.
Da musste er seinen Vater nachfragen?
Ja, das war damals so. Es war eine andere Kultur, es war eine andere Zeit. Und dann hat der Vater erst gesagt, nein, ich habe nur einen einzigen Sohn, den kann ich nicht an die Deutschen verlieren. Das war wirklich so eine Diskussion. Und dann sagte er, aber komm, es sind nur 6 Monate. In den 6 Monaten verdiene ich so viel Geld, dass ich mir, keine Ahnung, ein Auto kaufen kann. Sein Traum war immer, sagt er, einen maßgeschneiderten Anzug. Und vielleicht noch irgendwas anderes. So, und nach 6 Monaten komme ich zurück. Ja, und aus diesen 6 Monaten, heute haben wir, keine Ahnung, der wievielte ist heute, 11. Dezember 2020 und mein Vater lebt immer noch in Deutschland.
Weil er bleiben wollte, oder?
Ja, weil er gutes Geld verdient hat, weil er nach 6 Monaten nicht einfach sagen konnte, ich verzichte jetzt auf das so viel mehr, was ich in der Türkei verdiene und pack jetzt die Sachen und gehe wieder zurück. Und dann irgendwann, also Ende der 80er, dann in seinem Urlaub meine Mutter kennengelernt hat. Mhm. Waren ja schon fast 20 Jahre dann, wo er hier war. Und die beiden ziemlich schnell sich entschieden haben zu heiraten und sie dann nach Deutschland geholt hat, 80 ich zur Welt kam. So, und dann,
du bist die Älteste also?
Ich bin nicht die Älteste, ich bin das einzige Kind meiner Eltern. Mhm. Ich habe aber noch einen älteren Bruder aus der ersten Ehe meiner Mutter, der dann mit 15 nach Deutschland mit meiner Mutter zusammengekommen ist.
Aber warum war Politik zu Hause kein Thema?
Also
so am Armbrutstisch oder so?
Nee, gar nicht. Also die, sag's mal so, meine Eltern kommen aus, man würde im klassischen Sinne bildungsfern dazu sagen. Meine Mutter war lange Jahre Hausfrau. Mein Vater war Gastarbeiter und wenn man sich interessiert hat, war es eher so die türkische Politik. So, da wusste man, okay, natürlich, wer ist gerade Ministerpräsident? Vielleicht kannte man noch den einen oder anderen türkischen Minister. Und ich sage immer, wer der Ministerpräsident des Landes ist, wo du gelebt hast, also in Nordrhein-Westfalen, wo meine Eltern ja eben auch gelebt haben, das hätten sie wahrscheinlich dir gar nicht sagen können. Also ich habe sie nie gefragt, aber das hätten sie dir wahrscheinlich, ne, es war ja lange Jahre Johannes Rau. Mhm. Sie hätten ja aber jederzeit sagen können, wer nochmal, wer türkischer Ministerpräsident ist. Und bei dem Bundeskanzler.
Weil sie türkische Medien konsumiert haben?
Weil sie türkische Medien konsumiert haben, weil sie jeden Tag um 20 Uhr Köln-Radios, so hieß es ja, das nennt sich jetzt Cosmo-Radio, WDR, ne, diese mehrsprachige Sendung. So, und 20 Uhr wurde in jeder Gastarbeiterfamilie, und ich schwöre dir, in jeder Gastarbeiterfamilie, um 20 Uhr das Radio angeschaltet. Das war in den 80ern so. Ich meine, man hatte ja nur drei Fernseher. Kanäle. So, und da gab es kein türkisches Programm. Die Satellitenschüssel war auch noch nicht erfunden. So, also hat man sich jeden Abend um 20 Uhr vor das Radio versammelt, um Kölns Radio für die Nachrichten zu hören. Und das waren eben Nachrichten aus der Heimat. Das waren ja keine Nachrichten, was in NRW passiert oder was in Deutschland passiert. So, die hätten dir sagen können, Helmut Kohl ist Bundeskanzler, wo ich aber immer sage, nach 16 Jahren hat das jeder begriffen, dass wir einen Bundeskanzler namen. So, mit Adenauer konnte er auch noch, also er hat ja alle Bundeskanzler mitbekommen, mein Vater. Als er 63 kam, war Konrad Adenauer noch ein Monat Bundeskanzler. So, also er hat alle miterlebt. So, aber Kohl ist das, was besonders hängen geblieben ist. Helmut Schmidt auch noch ein bisschen. Aber gut, Adenauer, dadurch, dass er Adenauer zu verdanken hatte, durch das Anwerbeabkommen, dass er nach Deutschland kam. Aber ich glaube, die dazwischen kriegt er so vielleicht nicht mehr unbedingt hin. So, und deshalb, da meine ich, war jetzt nicht unbedingt das Interesse für deutsche Politik zu Hause. Man hat hin und wieder mal sich schon über die türkische ausgetauscht, hat aber jetzt nicht unbedingt eine Rolle gespielt.
Ist er wählen gegangen? Also hat er Kohl gewählt oder so?
Nein, meine Eltern sind türkische Staatsbürger. Also sie hätten überhaupt nicht wählen können.
Hm. Aber er hätte deutsche Staatsbürgerschaft.
Das kam ja für die nicht. Ich meine, ich weiß nicht, ob du mal den Begriff Kofferkinder gehört hast, aber meine Generation ist ein Kofferkind. Also wir sind Kofferkinder. Das heißt, wir haben auf gepackten Koffern gelebt. Die Generation der Gastarbeiterkinder, weil wir mit dem Satz aufgewachsen sind, wenn, also ich jetzt ganz speziell, wenn dein Vater in Rente geht, kehren wir zurück. Hm. So, oder es hieß, ja, keine Ahnung, wenn wir das Haus in der Türkei, was wir gebaut haben, abbezahlt haben, kehren wir zurück. Oder, keine Ahnung, wenn die Schulden weg sind, dann kehren wir zurück. Wenn das letzte Kind die Grundschule verlassen hat, kehren wir zurück. Na, es war immer so ein Mythos, wenn, dann kehren wir zurück. So, und deshalb bin ich mit dem Satz bis Anfang der 90er, wenn dein Vater in Rente geht, kehren wir zurück. Und dann war mein Vater, ging in 95 in Rente. So, und das stand überhaupt nicht mehr zur Debatte. Ah, ja. Also stand überhaupt, also man hat noch nicht mal mehr darüber geredet. So, das ging dann nochmal bis Ende 80er, war dieser Satz. So, und deshalb, wir sind auf gepackten Koffern sozusagen groß geworden. Und da hat keiner gedacht aus der Generation, also selten, wirklich, ich glaube, es ist im Promille-Bereich, sich einbürgern zu lassen, wählen zu gehen. Weil man gesagt hat, ich muss hier keine Wurzeln schlagen, ich werde hier nicht bleiben. Es gibt ja den schönen Satz, der Mensch plant, Gott lacht. Und so war das eigentlich in der kompletten Generation.
Habt ihr zu Hause türkisch geredet oder deutsch?
Ich bin so froh, dass meine Eltern mit mir nicht deutsch geredet haben, weil das ja auch immer so eine politische Debatte ist. Sollen Einwanderer mit ihren Kindern zu Hause deutsch reden? Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn meine Eltern mit mir deutsch geredet hätten zu Hause, wäre mein Deutsch heute wahrscheinlich so miserabel. Ich hätte es nie wieder rausgekriegt. Insofern, nein, wir haben türkisch gesprochen und auch darüber, also jetzt mal unabhängig von dem Scherz gerade, ich spreche türkisch und das tue ich nur, weil meine Eltern mit mir türkisch gesprochen haben. Also ich habe ja jetzt danach nicht, gut, in der Grundschule ein bisschen Ersatzunterricht, aber...
Aber wie hast du Deutsch gelernt?
Im Kindergarten.
Ah ja.
Im Kindergarten. Meine Mutter hatte den goldenen Tipp von unserer Nachbarin, mit der sie sehr eng befreundet war, also deutsche Nachbarin. Die schickt das Kind mit 3 auf jeden Fall in den Kindergarten. Wir haben hier sowas wie einen Kindergarten in Deutschland, schickt das Kind auf jeden Fall in den Kindergarten. Das Kind muss vernünftig Deutsch lernen. So, und das hat meine Mutter gemacht und hat mich angemeldet im Kindergarten mit 3. Und es ist vielleicht Einbildung, wirklich, aber ich meine mich sogar noch an mein erstes deutsches Wort erinnern zu können, das Vogel war. Und ich immer nur dieses Wort drauf und runter. Meine Mutter sagte, das war eine Plage, den ganzen Tag nur Vogel, 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 um sich herum zu hören. Und mit 3 im Kindergarten.
Wurde es religiös erzogen?
Religiös nicht im Sinne von, du musst das und das machen, aber schon religiös, weil meine Eltern gläubige Menschen sind. Und die haben gefastet. Also ist auch... man weiß eigentlich zu wenig über die Generation, der Gastarbeiter, weil es ist auch so ein typisches Gastarbeiterphänomen eigentlich. Diese Generation wurde eigentlich zunehmend religiöser. Also das ist vielleicht gar keine Gastarbeitersache, sondern tatsächlich mit dem Alter wird man insgesamt, glaube ich, religiöser. Und bei denen war es eben auch so, mein Vater hat als junger Mann in Deutschland eigentlich alles gemacht, mit Frauen ausgegangen. Er war ja nicht verheiratet, also war ja lange Jahre Junggeselle, Alkohol getrunken, alles. Und hat dann aber im hohen Alter gepilgert, also ist nach Mekka gepilgert und trinkt heute auch keinen Alkohol mehr, betet 5-mal am Tag. Und das war zu meiner Kindzeit halt noch nicht. Das war so die Übergangsphase von dem, ich will nicht sagen extrem, aber von dem sehr, sehr lockeren, so langsam ins doch eher sehr Gläubige.
Bist du denn gläubig?
Ich bin gläubiger, ja, ich bin gläubige Muslime, aber nicht praktizierende. Also ich bete nicht 5-mal am Tag. Also das rituelle Gebet nicht. Ich bete, wenn ich Auto fahre, wenn ich das Gefühl habe, ich muss gerade beten, ich muss mit Gott sprechen. So, weil ich an Gott glaube und faste jetzt nicht regelmäßig, aber ich versuche
Ramadan, Kopftuch?
Ja gut, offensichtlich trage ich kein Kopftuch und das tue ich auch nicht während des Ramadan. Ich trage eigentlich nur ein Kopftuch, wenn ich eine Moschee besuche, wenn ich zum Beten in die Moschee gehe, was ich jetzt auch nicht regelmäßig mache, weil es sich da einfach gehört, wenn man eine Moschee als gläubige Muslima betritt, dass man dann auch das Kopftuch aufsetzt. Aber sonst trage ich weder während des Ramadan, sonst noch zu einer anderen Phase meines Lebens ein Kopftuch.
Wie habt ihr gelebt und wie seid ihr auch in den 80er, 90er mit der Fremdenfeindlichkeit umgegangen?
Also vielleicht nochmal ganz kurz zu Religion. Meine Mutter hat relativ spät angefangen, ein Kopftuch zu tragen. Also die kam ohne Kopftuch nach Deutschland und hat sich dann aber irgendwann entschieden, eins zu tragen. Da war sie Ende 30.
Hast du mal gefragt, warum?
Ja, klar, habe ich sie gefragt. Sie sagte, sie hatte einfach das Gefühl, dass sie das jetzt möchte. So, und das ist vielleicht so ich habe ja gerade nur das Beispiel meines Vaters genannt und das war vielleicht, das ist jetzt das Beispiel meiner Mutter. Es war aber nie Thema, dass ich das machen soll oder machen muss. Wenn ich in der Schulzeit fasten wollte, weil meine Eltern gefastet haben, war das absolut tabu. Ich durfte das überhaupt nicht, weil meine Mutter sagte, das schwächt deine Konzentration, die Schule ist wichtiger. Wenn du unbedingt fasten willst, dann machst du das am Wochenende einen Tag. So, Punkt, aber nicht mehr. Also insofern hat man schon versucht, mir oder meinem Bruder zu vermitteln, was religiös wichtig ist, richtig ist aus religiöser Sicht, aber nie aufoktroyiert im Sinne von, das musst du jetzt machen, das sind jetzt die heiligen Gebote, an die müssen wir uns halten.
Du hättest auch sagen können, ich will gar nicht Muslima sein, ich will gar nicht glauben.
Damit hätten sie sicherlich ein Problem gehabt, wenn ich sage, also ich hatte mal eine atheistische Phase als Teenie, wie man so als Jugendlicher sich ausprobiert auch, und das konnte meine Mutter überhaupt nicht verstehen, wieso ich nicht mehr an Gott glauben will oder dass ich das in Frage stelle, weil ich dann kam mit der These, ich kann nur an Dinge glauben, die ich sehe, die ich fühle, die ich anfassen kann. So, und das kann ich mit Gott nicht, also erwarte von mir nicht. Aber sie fand das nicht toll, aber um Gottes Willen, man hat mir jetzt nicht irgendwie mit
du hast kein Hausverbot bekommen.
Nein, überhaupt nicht. Also insofern haben sie da vieles mitgemacht, aber haben auch offen kommuniziert, dass sie das gerade unmöglich finden, dass ich Gott in Frage stelle. Aber es wurde gesprochen, ich musste daraus auch kein Geheimnis machen, beziehungsweise ich hatte das nicht Gefühl, ich muss jetzt meine atheistische Phase verschweigen, weil mir damit irgendwas zu Hause droht, überhaupt nicht. Also das wurde dann diskutiert, manchmal auch rege diskutiert, aber ich hatte keine Angst, darüber zu sprechen.
Hattest du Angst vor Nazis, als du aufgewachsen bist, oder deine Eltern? Hast du Fremdenfeindlichkeit erfahren?
Deshalb habe ich das erzählt mit dem Kopftuch. Das war also Ende der 80er ungefähr, wo sie es auferlegt hat und wo sich auf einmal bei ihr die Welt verändert hat, wo sie mal nach Hause kam. Betrifft mich immer noch, wenn ich es erzählen muss, wo sie nach Hause kam an einem Tag und angespuckt wurde. Und das war, glaube ich, ja, ich weiß nicht, da hatte sie ein paar Jahre erst das Kopftuch auf. Und das hat sie halt komplett darauf zurückgeführt, weil sie sagte, das war nie so. Und klar hat man das entsprechend erlebt. Also insofern, das geht dir ja auch als Kind, wenn du mitkriegst, wie sehr deine Mutter darunter leidet, geht dir das ja auch sehr, sehr nah. Und insofern ja, gerade in den 90ern, dann mit Solingen. Ich meine, Rostock-Lichtenhagen war davor, Mölln war davor. Da gab es ja schon fremdenfeindliche Anschläge in Deutschland. Aber das alles war für uns, die im Ruhrgebiet gelebt haben, das war so weit weg alles. Also das war einerseits, bei Rostock hat man gesagt, das ist der Osten. Mhm. Ne? Das ist halt der Osten, so, ne? Das ist typisch für den Osten. So bei Mölln hat man schon gedacht, okay.
Ist so, fast noch Osten.
So und in Solingen, das waren 60 Kilometer weiter. So und da war das, also 93, da erinnere ich mich wirklich sehr, sehr gut dran. Das war wirklich so eine Situation, wo meine Eltern und ganz viele aus der Community, weil wir halt, ich bin in einer Bergarbeitersiedlung groß geworden und ganz viele türkische Familien haben in dieser Siedlung gelebt. Und da war halt wirklich, man hat sich jeden Abend, saß man bei irgendeinem, ne, im Wohnzimmer. Und da in der Zeit nach Solingen war überall nur jeden Abend die Frage, sollen wir Deutschland verlassen? Sind wir hier noch sicher? Sind wir hier noch unseres Lebens sicher? So, und das war, dass das als Kind mitzubekommen, prächtig. Und das hat mich geprägt, deshalb reagiere ich heute auf bestimmte Entwicklungen vielleicht auch ein bisschen empfindlicher. Das prägt dich, das geht nicht an dir vorbei. Und weil die Angst, die herrschte, die ging in Sätze über wie, irgendwann kriegen sie uns alle. Und es war so eine gefährliche Zeit, weil auf einmal hieß es sie. Es waren nicht die Nazis, es waren die Deutschen. Es waren die Deutschen und es waren nicht die Nazis, die uns irgendwann alle kriegen, sondern die Deutschen, die uns alle irgendwann kriegen. Und es war so wichtig, dass Mevlüt Genç, das ist ja die Mutter der Opfer in Solingen, die damals aufgestanden ist, weil das halt nicht nur in einer Bergarbeitersiedlung in der kleinen Stadt Mal Thema war, sondern in einer kompletten türkischen Community, die aufgestanden ist und gesagt hat, ey Leute, stopp, das waren nicht die Deutschen, das waren diese 5 Nazis, die das gemacht haben. So, und das war so wichtig als Appell in die komplette Community. Danach kann man wirklich sagen, beruhigte sich das so schon ein bisschen. Das war erstmal eine ganze Woche voller Angst, in die man da, also die man wirklich gelebt hat. Und das sind ja so dann Kindheitserinnerungen. Wie gesagt, wir haben in einer Straße gelebt, wo es einem viele türkische Familien gab. Also pro Haus haben 5 Familien gelebt. Und wir hatten 2 Häuser auf der Straße, wo alle 5 Wohnungen von türkischen, also Familien bewohnt wurde. Ja. Und das hört sich total bescheuert an, aber es war tatsächlich so. Ich war so froh, dass wir auf unseren Klingeln, aus unserer Außenklingel, nur einen türkischen Namen, unseren hatten und alle anderen deutsch waren. Weil ich gedacht habe, wenn die Nazis uns angreifen, werden die eins der anderen beiden Häuser aussuchen. Weil da 5 türkische Familien leben. Und bei uns nur wir. Verstehst du, was ich meine?
Ich erinnere mich an Canan Bayram, grüne Bundestagsabgeordnete, die auch erzählt, die Eltern haben sich ein Haus ausgesucht, wo sie eingezogen sind, wo unter ihnen Deutsche leben und über ihnen Deutsche, weil wenn ein Angriff kommt oder so weiter, werden sie
aber das ist der Punkt,
deutsche
das
Häuser ja, nicht angreifen.
Ja, genau. So, und dass du da froh bist, dass jemand anderes Opfer sein kann. Ich meine, das ist kindisch halt, klar, aber das war tatsächlich so. Also dieser Gedanke hat uns alle beschäftigt.
Hast du irgendwann die Angst verloren oder deine Eltern, oder ist die Angst immer noch latent da?
Nein, ich habe keine Angst mehr und ich lasse mir auch keine Angst mehr machen. Ich war Kind und man ist dann natürlich nochmal, ich war ja auch geprägt von der Angst der Älteren. So, meine Eltern haben Angst. Haben Angst vor allem um mich. Also erstmal haben sie wirklich Angst um mich. So egal, ob ich mich jetzt mal, ich meine, ich habe mich ja auch als aktive Politikerin habe ich mich ja auch oft Erdogan-kritisch oder Türkei, also nicht Türkei-kritisch, ich will das auch immer selbst unterscheiden, sondern kritisch gegenüber türkischen Regierungen oder gegenüber türkischen Faschisten geäußert. Und das kriegt sie halt eher mit, weil sie das über die türkischen Nachrichten konsumiert, dass ihre Tochter, die dann als Vaterlandsverräterin da dargestellt wird, in den Nachrichten auf einmal auftaucht und mich anruft und sagt, das kannst du noch nicht machen, pass auf dich auf, was machst du denn, wenn du irgendwie angerufen? Also es ist eher meine Mutter, die dann da die Sorge hat. Mein Vater hat die auch, aber er artikuliert sie weniger. So, das ist einmal die Angst um mich, aber es ist halt auch, wenn ich gegen die AfD irgendwie was sage oder mich da deutlich positioniere und sie kriegt das mit, weil sie mir auf Facebook folgt beispielsweise. So, aber du neigst auch immer dazu, dir Feinde zu machen. Wieso muss man das denn jetzt? Also das ist, ja, aber es ist halt nicht, sag deine Meinung nicht, weil eigentlich hat sie mich genau anders erzogen, sondern dieses, mein Gott, du darfst nicht zur Zielscheibe dich selbst machen, pass auf. So, und was mache ich denn? Also, ne, was mache ich denn, wenn dir was passiert? Was machen wir denn, wenn dir was passiert? Und es ist, glaube ich, mittlerweile auch weniger die Angst um sich selbst. Die waren vor, ich weiß gar nicht, wann waren das, Chemnitz, die Aufstände, vor 2 Jahren. Da war die in der Nähe, mein Vater ist schwer lungenkrank und er war da in der Nähe, 70 Kilometer von Chemnitz waren das, glaube ich, zu Reha. Und meine Mutter hat ihn halt begleitet. Und das war in der Zeit, wo die da waren. Und als ich sie dann kurz vor dem Wochenende anrief, nach dem Wochenende in Chemnitz, und ich sagte, was macht ihr denn am Wochenende? Macht ihr einen Ausflug oder so? Und sie sagte, nee, wir gehen nicht raus, wir haben Angst. Nachdem das, was letzte Woche in Chemnitz passiert ist, gehen wir hier nicht mehr raus. Also das... Klar, also das ist ja nicht so, dass sie nur, weil sie überwiegend türkische Nachrichten konsumieren, hinterm Mond leben, dass es vielleicht eine etwas andere Stimmung ist, als noch vor 10 Jahren. Vielleicht eine ähnliche wie in den 90ern, das nehmen sie schon wahr. Und jetzt auch nach Hanau und Halle, das geht natürlich auch an der Generation nicht vorbei.
Gehen Sie noch wählen? Also türkische Staatsbürger, können Sie
nein, 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 nein. Also meine Eltern sind nach wie vor diesbezüglich echt unpolitisch. Du fragst mich was, diese Frage muss ich meinen Eltern echt selbst mal stellen. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt mal in ihrem Leben gewählt haben. Also auch in der Türkei, ich weiß es gar nicht.
Wann hast du zum ersten Mal gewählt?
Ich habe das erste Mal...
Hast du eigentlich beide Pässe?
Nein, ich habe nur die deutsche Staatsbürgerschaft.
Die du von Anfang an hattest?
Oder? Nein, 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 nein. Ich bin ja zu alt. Ich habe hier gerade schon wieder meine Eltern genannt. Diejenigen, die von Geburt an haben, also junge Menschen mit Migrationsgeschichte, das sind ja alles Kinder, die ab 2000 geboren wurden. Oder deren Eltern den Antrag gestellt haben oder ab 90 geboren wurden. Und da zu der Kategorie gehöre ich halt nicht. Deshalb musste ich mich entscheiden. Und ich habe lange... wollte ich die deutsche Staatsbürgerschaft genau aus dem Grund nicht, weil ich gesagt habe, das ist nicht fair, dass eine Italienerin, eine Spanierin, keine Ahnung, eine Französin hier die deutsche Staatsbürgerschaft beantragen kann, ohne sie abgeben zu müssen. Aber ich muss sie abgeben. Wieso, weshalb, warum, das verstehe ich nicht. Und deshalb lange, lange das... boykottiert habe, die deutsche Staatsbürgerschaft zu beantragen. So 2010 aber, wo ich schon für den Landesdienst auch gearbeitet habe, Parteimitglied war, also politisch interessiert, aktiv war. Und dann in dem 2010 Landtagswahl in dem entscheidenden Moment nicht mitwählen konnte, weil ich halt aufgrund meiner Staatsbürgerschaft nicht mitwählen konnte, habe ich gesagt, okay, ich habe sie tatsächlich eine Woche nach der Landtagswahl habe ich die deutsche Staatsbürgerschaft beantragt. Weil ich gesagt habe, das machst du nie wieder, dass du über dich entscheiden oder über dich abstimmen lässt quasi und in dem entscheidenden Moment außen vor bist.
Hättest du lieber beide?
Ja, also ich hätte beide gerne in der Zeit gehabt, heute nicht mehr. Heute nicht mehr, weil ich in der Zeit, wo ich sie beantragt habe, keine aktive Politikerin war. Und ich glaube, das ist nochmal was anderes. Ich gönne sie jedem. Ich gönne sie vor allem der ersten Generation. So, ich glaube, das wäre... tatsächlich eine wichtige Botschaft und ein wichtiges, richtiges Zeichen der Anerkennung in Richtung der ersten Generation, dass man sagt, ihr habt dieses Land auch mit aufgebaut, ihr habt eure Lebensleistung hier auch mit eingebracht und deshalb kann und will von euch in diesem Land niemand verlangen, dass ihr eure ehemalige eure jetzige Staatsbürgerschaft abgibt, um Deutsche zu werden. Ich glaube, das wäre wirklich eine ganz, ganz starke Geste. Deshalb, aber ich gönne sie auch meiner Generation. Aber ich finde, wenn man aktiv Politik für ein Land macht, dann kann man nicht zwei Staatsbürgerschaften besitzen. Dann muss man sich schon für das Land entscheiden, wo man auch politisch etwas gestalten möchte, wo man politisch mitagieren möchte. So, aber das gilt wirklich für diesen Beruf. So bei allen anderen sehe ich das anders, weil du mich jetzt gefragt hast. Also wir hatten das, glaube ich, mal bei Daniel Cohn-Bendit, der mal für Deutschland im Europäischen Parlament saß, mal für Frankreich im Europäischen Parlament saß. Ich finde das ein bisschen schräg. Das mag die Europäische Union sein, ja, da mögen die Interessen weitgehend gleich sein, aber ich glaube, trotzdem gibt es die eine oder andere Entscheidung, wo man schon national auch eine andere Sicht auf die Dinge hat. Und gerade bei der Türkei und Deutschland ist das, glaube ich, das Gefälle noch mal ein bisschen größer, sodass ich das für mich nicht gewollt hätte, beide zu haben. Aber als ganz normale Bürgerin mit einem ganz anderen Job, hätte ich mir gewünscht, beide zu besitzen.
Was haben sich deine Eltern gewünscht, was du wirst?
Meine Mutter hat sich unheimlich gewünscht, dass ich Ärztin werde. So, und als ich denen sagte, ich studiere jetzt Kommunikationswissenschaft, konnten die überhaupt nichts damit anfangen. Ich glaube, die haben immer noch nicht irgendwie so Kommunikationswissenschaft. Okay, was ist das? Was kannst du damit machen? Ja, ich hatte ja vor, ich habe es ja studiert, weil ich eigentlich vorhatte, in einer Unternehmensberatung zu arbeiten. Damit konnten sie noch weniger was anfangen. Also insofern war das so eher so die klassischen Berufe. Also sie sagte, wird doch Ärztin. Und ich sagte, nee, es ist so irgendwie, also irgendwann, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ja, dann Anwältin, auch nicht. Ja, was ist mit Lehrerin? Also das waren wirklich so die klassischen Sachen. Mein Vater hat das ehrlich gesagt immer, weiß nicht, ob der vielleicht ein bisschen mehr Vertrauen als meine Mutter in mich hat, ich kann es dir gar nicht sagen, aber es war, egal was du machst, du entscheidest dich schon für das Richtige. Also der hatte immer so ein Urvertrauen in mich. Und egal wohin du gehst, du wirst dir schon deinen Weg suchen. Also er hat nur gesagt, du musst sie laufen lassen. Ne? Vielleicht fällt sie mal hin, aber sie steht wieder auf, du musst sie einfach laufen lassen. Wenn meine Mutter mir am liebsten rechts, links überall Schienen aufgestellt hätte, damit ich bloß nicht irgendwie auf eine falsche Fährte komme oder so. Mein Vater war nie so. Und deshalb hat er auch nie gesagt, werd das oder werd jenes. Er hat gesagt, egal was du machst, du wirst das machen, was du machen willst.
Haben sie gemeckert, als du bei der CDU beigetreten?
Nee, gar nicht, also wirklich nicht, überhaupt nicht. Mein Vater hat mich nur gefragt, weil er selbst gefragt wurde von seinen Kollegen in der Teestube, muss sie jetzt konvertieren, weil sie jetzt in der CDU ist? Und dann hat er mich auch gefragt, musst du das jetzt? Ich habe gesagt, nee, Papa, das ist kein Problem. Ja gut, dann ist okay. Das ist die Partei von Helmut Kohl, ist schon in Ordnung.
Aber ist immer noch dieses christliche Menschenbild, was die CDU verfolgt.
Ja, ne? Gut, aber wenn du das erklärst, ist es doch mit dem muslimischen und ich glaube auch mit dem jüdischen völlig vereinbar. Also außer, dass der Mensch Abbild Gottes ist. So, weil im Islam du ja kein Bild von Gott machst. Außer diesem Punkt ist ja alles andere nichts, wo du auch als Nichtgläubiger, auch als Atheist sagen kannst, das ist etwas Schlechtes, das möchte ich überhaupt nicht. Also insofern hatten die damit überhaupt kein Problem. Wie gesagt, da war schon die Frage, musst du deshalb konvertieren? Übrigens war das auch nicht nur eine Frage meines Vaters. Also als ich 2012 mich dann in dem Wahlkreis den einzelnen CDU-Ortsverbänden vorgestellt habe, hatte ich eine Runde mit Mitgliedern, wo einer mich fragte, etwas älterer Herr, also ich habe später erfahren, wie alt er ist, der war 80, und sagte, also mich vorgestellt haben und er sagte, wissen Sie was, ich finde das so stark, dass wir so eine junge Kandidatin haben und das, was Sie erzählen, gefällt mir auch gut und Sie machen echt einen guten Eindruck bei mir. So, jetzt möchte ich aber trotzdem gerne wissen, woran glauben Sie, welchen Glauben haben Sie eigentlich? Dann habe ich gesagt, ja, ich bin Muslimin, ich glaube an den Islam, ne? Also das ist meine Religion. Und dann merkte ich nur so, okay, so ratter, ratter, ratter. Damit konnte er jetzt nicht so viel anfangen, also dass ich es bin. Und frug mich dann so, ja, und wann konvertieren Sie? Also nicht das Ob war die Frage, war wirklich, wann konvertieren Sie? Und dann habe ich ihm nur gesagt, ich habe nicht vor zu konvertieren. Ich finde schon, dass man das miteinander vereinbaren kann. Weil es war eine witzige Situation, weil einer der Jüngeren versuchte, mir beizuspringen und dann sagte, und Obama ist doch auch schwarz. Also insofern war das schon eine ziemlich witzig groteske Situation. Aber insofern kann man das, glaube ich, aus verschiedenen Perspektiven sehen, ohne sich da jetzt angegriffen zu fühlen oder sonst etwas. Und später, als wir uns dann besser kennenlernten, tatsächlich mit dem 80-Jährigen, hat er mich jedes Mal in den Arm genommen, wenn er mich gesehen hat. Also da, ich will jetzt nicht sagen, Freundschaft wäre übertrieben, aber wir haben ein sehr, sehr gutes Miteinander entwickelt.
Er hat dir noch keine Bibel in die Hand gedrückt oder so?
Nein.
Wie gehst du damit um, wenn viele auch aus deiner Partei immer noch sagen, der Islam gehört nicht zu Deutschland?
Ja gut, das ist immer wieder mal eine Diskussion. Ich habe ja Gott sei Dank auch viele in der Partei.
Ja, immer noch eine Diskussion, das ist ja das
Bitte?
Das ist immer noch
Immer wieder eine Diskussion, sage ich ja auch, genau. Aber ich habe ja Gott sei Dank auch viele in der Partei, die das Gegenteil behaupten. Ich meine, der Erste, der diesen Satz gesagt hat, war Wolfgang Schäuble, damals als Innenminister, 2006. Und zur Diskussion wurde es ja erst nach dem Satz, nachdem Christian Wulff als Bundespräsident es gesagt hat. Das kann man so sehen, aber ich sage da ganz deutlich, das geht so ein bisschen an der Lebenswirklichkeit in unserem Land vorbei. Und ich halte nichts von diesem politischen Eiertanz, dann hinterherzuschieben. Der Islam gehört nicht zu Deutschland, aber die Muslime gehören zu Deutschland. Mhm. Und das halte ich eben für einen politischen Eiertanz, weil ich mir denke, okay, wenn die Muslime dazu gehören, gehört ja wohl ihre Religion auch dazu.
Aber warum wird es denn gesagt?
Ja, ich weiß nicht, ob man sich damit, mein Verständnis von Konservatismus, aber das ist anscheinend das Verständnis von einigen, wenn es um das Thema Konservatismus geht. So, wer diesen Satz sagt, es gilt irgendwie als konservativ. Wer diesen Satz sagt, gilt für mich als realitätsfremd.
Aber die würden ja auch nicht sagen, das Judentum gehört nicht zu Deutschland, aber die Juden schon.
Nein, würden sie nicht. Klar, würden sie nicht. Das bei dem.
Also scheint es irgendwas mit dem Islam zu tun zu haben. Ist das noch so ein latenter antimuslimischer Rassismus oder was glaubst du?
Ich glaube nicht, dass es ein latenter antimuslimischer Rassismus ist. Ich glaube, das ist so vor allem, ich meine, wenn man diejenigen, die das sagen, wenn man da ja auch ein bisschen nachfragt, dann wird ja gern hinterhergeschoben, ja, der politische Islam. Mhm. Ja gut, der politische Islam, wenn es um das Thema Islamismus, Terrorismus, gut, der gehört auch nicht für mich zu Deutschland, ganz klar. Aber die meisten der knapp 5 Millionen Muslime gehören eben auch nicht, sind auch keine Terroristen. Insofern gehört ihre Religion, die nicht jeder als friedlich wahrnimmt, und genau das ist wahrscheinlich das, wo man versucht, den Unterschied auch mit dem Judentum herzustellen, der Grund, wieso man diesen Satz sagt. Ich nochmal bin der Meinung, dass er auch politisch völlig fehl am Platz ist. Er grenzt eine ganze Gruppe von Menschen aus, die, glaube ich, ganz besonders eigentlich auch das Gefühl haben, nicht nur mit diesem Grenzsatz ausgegrenzt zu werden, sondern wenn sich ein Mohammed als Azubi irgendwo bewirbt und dann nur Absagen bekommt und dann politisch dieser Satz noch oben drauf gesetzt wird, ist das, glaube ich, ein Gefühl, was wir eigentlich als Politiker vermeiden sollten, bei irgendeinem Bürger entstehen zu lassen.
Und trotzdem passiert's.
Trotzdem passiert's, ja. Aber vielleicht musst du auch einfach mal diejenigen fragen, die den Satz sagen. Also ich streite mich ja auch innerhalb der Partei mit denjenigen, die diesen Satz verlieren. Aber
ich meine, es ist auch immer lustig, reden da vom politischen Islam. Im Prinzip macht die CDU ja politisches Christentum.
Ja, das ist durchaus der Vorwurf, den man machen kann, wobei man das ja auch dann immer unterscheidet. Die Agenda eines politischen Islams ist ja die Unterwanderung eines Staates. So, und das kannst du der CDU ja nicht vorwerfen.
Wir sind ja der Staat. Ja,
so, ich glaube, da gibt es schon Unterschiede. Nur nochmal, den Islam, also diesen Satz, der Islam gehört nicht zu Deutschland, nur mit dem Blick auf den politischen Islam zu sagen, zu Debatte zu machen, ist ja auch nicht richtig. Weil ja, es gibt den Islamismus, aber ich bin nach wie vor der Überzeugung, dass die allermeisten Muslime in unserem Land damit überhaupt nichts anfangen können. Und deshalb diesen Satz kein Politiker auch verlieren muss. Ne? Zu sagen, der Islamismus hat hier nichts zu suchen, den wollen wir nicht. Ich glaube, diesen Satz würde jeder Demokrat unterschreiben, aber den anderen eben nicht.
Bist du Feministin?
Ich bin eine emanzipierte Frau. Ich weiß nicht, ob ich Feministin bin. Wenn ich in den 20ern, in den 10er, 20er Jahren gelebt hätte, dann wäre ich vielleicht eine, ja.
Was heißt denn das für dich?
Feministin?
Ja.
Ich glaube, also Feministin heißt für mich, dass das Frausein über alles stellen, das Frausein in den Vordergrund stellen, also jetzt nicht zur Show stellen, sondern vor allem für die Sache der Frauen zu kämpfen. Nochmal, in den 20ern wäre ich das sicherlich, aber heute tue ich das auch, aber es ist nicht so, dass ich das Frausein über alles stelle.
Es ist nicht einfach so Gleichberechtigung, Gleichstellung?
Ja gut, also natürlich bin ich für Gleichberechtigung, aber eine Feministin, ist sie nur für Gleichberechtigung oder
Selbstbestimmung der Frau?
Ja gut, Selbstbestimmung der Frau sicherlich. Also deswegen sage ich, ich bin eine emanzipierte Frau und zur Emanzipation gehört eben Gleichberechtigung, zur Emanzipation gehört eben auch die Selbstbestimmung. Aber ob ich mich dann unbedingt als Feministin, die, ich weiß nicht, auf jedes Binnen-I besteht und auf jedes Gendern der Sprache besteht, das tue ich nicht. Ich fühle mich auch angesprochen.
Stört dich das Label Feministin oder was? Das hört sich ja an, als ob du quasi feministische Ideale hast und die vertrittst, aber
Ja, ich hab Ideale, die in Richtung, also die ganz klar, was das Thema Gleichberechtigung betrifft, ich glaube, da sehr, sehr deutlich sind. Es kann sein, dass mich das Label ein bisschen stört, weil ich finde, wir haben, also nochmal, es ist auch bei dem Lohngefälle, was wir in Deutschland haben, sicherlich nicht so, dass wir sagen können, die Emanzipation der Frau, die Gleichberechtigung der Frau ist bis zum letzten i-Tüpfelchen gelungen, ne? Also bis zur letzten Ecke. Definitiv nicht. Weil ich habe ein bisschen Problem mit dem Wort Feministin, weil ich bei mir das auch immer so ein bisschen den Beigeschmack hinterlässt, dass es um mehr geht als nur um Gleichberechtigung, dass es um Besserstellung geht. Und ja, es gibt Punkte, wo ich sage, da müssen wir vielleicht, Stichwort Frauenquote innerhalb der Partei, so, die brauchen wir, weil wir da so im Rückschritt sind. Aber
Feministen fordern ja nicht, dass mehr Frauen als Männer in den Bundestag kommen.
Naja gut, ich glaube, es gibt schon Feministinnen, die das durchaus auch fordern, okay, und die sich aber dann genau auch Feministin nennen, und ich tue es eben nicht. Also ich, nochmal, ich kämpfe für die Emanzipation, ja. Ich sehe das übrigens auch ein bisschen anders, was das Paritätsgesetz betrifft. Ich bin für die Frauenquote in meiner Partei, weil ich sage, da haben wir echt Nachholbedarf, extremen Nachholbedarf. Aber ich bin trotzdem der Meinung, dass eine Abgeordnete, ein Abgeordneter von der Basis aufgestellt werden muss und nicht nach einem Gesetz. So, und wenn ich jetzt an meine Partei denke, wir haben ungefähr 63 Bundestagswahlkreise in Nordrhein-Westfalen. So, und ich kann nicht der Hälfte der Wahlkreise vorschreiben, dass sie unbedingt eine Frau aufstellen müssen. Das ist für mich nicht mehr Basisdemokratie. Und deshalb sehe ich da, und ich glaube, eine Feministin würde auf diese Antwort, ob sie das Paritätsgesetz befürwortet oder nicht, definitiv mit einem Ja antworten. Und da habe ich einfach nochmal eine andere Meinung. Also in Nuancen.
Aber wie wollt ihr denn, dass mehr Frauen in den Bundestag kommen? Elisabeth Motschmann hat letztes Mal gesagt, das Problem ist eigentlich, dass die meisten CDUler ja als Direktkandidaten einziehen. Das heißt, da hilft ja jetzt ja quasi keine Quote auf der Liste.
Genau.
Und wenn quasi immer nur Männer die Direktkandidaten sind oder meistens?
Du, ich streite mich da mit Männern in meiner Partei auch. Ich lasse das Argument, dafür gab es keine Frau, nicht gelten. Nur wenn in einem Wahlkreis 6 aufstehen und sagen, wir haben Interesse, als Kandidat hier anzutreten. So, und von den 6, einer der Männer sich tatsächlich am besten gibt. So, dann kann man mir vorwerfen, dass ich vielleicht nicht solidarisch genug mit der Kandidatin bin, aber ich würde mich wahrscheinlich auch eher für den Mann entscheiden. So, was nicht heißt, dass immer der Mann der Bessere ist, um Gottes Willen. So, aber wenn das von 63 40 Wahlkreise so machen, dann haben wir die Parität doch schon gar nichts. So, und wenn ich sage, nein, aber ihr müsst bei eurer Wahl unbedingt darauf achten, dass die Parität gewahrt bleibt, dann können wir nicht mehr von Basisdemokratie sprechen. Also hier sticht das Thema Gleichberechtigung, Emanzipation, eben das Thema Basisdemokratie aus. Und ich finde, bei einer Aufstellung, das ist bei Parteiämtern was anderes, da muss ich von oben durchgreifen, wenn nötig ist. Aber bei einer Abgeordnetentätigkeit, weil ein Abgeordneter vom Volk in der Regel gewählt wird und die meisten CDU-Kandidaten oder Abgeordneten im Bundestag sind Direktkandidaten. Das sagt ja auch Elisa, das ist ja auch das, was Elisabeth Bottmann sagt. Das kann ich bei einer Listenpartei, was die Grünen mittlerweile auch nicht mehr sind, das ist FDP wahrscheinlich das bessere Beispiel, da kann ich das machen. Da kann ich sagen, auf der Liste mache ich das so, Frau Mann.
Aber wie könnt ihr es dann machen?
Ja, indem
ihr müsst ja irgendwie eine Lösung finden.
Nein, indem wir, das hatten wir mit Angela Merkel lange Zeit. So, danach ist aber leider nach Angela Merkel, also nach der Parteivorsitzenden selbst als dieser Posten, ist leider nicht mehr viel an Frauenposten innerhalb der Partei gekommen. So, und ich glaube, Frauen fühlen sich vor allem dann von einer Politik auch angesprochen oder von einer Partei auch angesprochen, die sichtbar mehr für Frauen macht, aber auch sichtbar mehr Frauen hat in ihren eigenen Reihen. Und das müssen ja nicht nur Abgeordnete sein, das können auch Parteiämter sein. Insofern, ja, was Parteiämter betrifft, da fordere ich die Quote und ich werde auf dem Bundesparteitag als Delegierte auch für die Quote stimmen, definitiv. Und da streite ich auch mit jedem Mann, der das anders sieht, und es gibt ja auch bei uns in der Partei Männer, die das, was die Quote betrifft, durchaus anders sehen.
Oh ja.
Aber was das Paritätsgesetz, also wirklich konkret auf Landtage oder Bundestage betrifft, sehe ich das differenzierter.
Zurück zum Feminismus und Selbstbestimmung der Frau.
Mhm.
Die CDU ist ja quasi auch immer noch, hält ja immer noch an dem Abtreibungsverbot fest, beziehungsweise dem Paragraphen 218. Wie siehst du denn Weil Selbstbestimmung der Frau würde ja für mich bedeuten, eine Frau kann selbstständig entscheiden, ob sie ein Kind abtreibt. Ja.
Du, das sind so Sachen, da steht mir vielleicht auch mein Glaube ein bisschen im Weg, tatsächlich. Und ich glaube, das ist so dieses Dilemma. Gib dir gerne gleich ein anderes Beispiel, wo ich ein bisschen weiter bin. Aber hier mich einfach schwer tue, wenn eine Frau ein Kind nicht möchte, weil sie zu jung ist oder weil es gerade in ihre Karriereplanung nicht passt, weil es gerade in ihre Lebensplanung einfach nicht passt, hätte ich ein Problem damit tatsächlich. So, weil sie es aus gesundheitlichen Gründen nicht möchte, weil ihr eigenes Leben oder das Leben des Kindes dafür in Gefahr ist, ist es, glaube ich, nochmal ein anderes Argument. Bei dem anderen habe ich einfach, also gar nicht als Frau, habe ich einfach, weil ich finde, jedes Lebewesen hat Recht auf Leben. So, und jetzt kann man sich darüber streiten, ist ein Embryo ein Lebewesen oder nicht? Ich meine, das ist ja auch eine ethische Diskussion oft. Und ich finde...
Das ist Teil des Körpers der Frau, ne?
Ja, natürlich, aber ich finde, so eine Entscheidung, ein Kind zu bekommen, ist etwas, was man sich wirklich, ich glaube, im Vorfeld überlegen will. Will ich das oder will ich das nicht? Und wenn mal ein Unfall passiert, dann bin ich in dem Moment wahrscheinlich hart oder streng, zu sagen, okay, dann... Auch das hättest du dir vorher überlegen müssen. Nochmal, aus gesundheitlichen Gründen, es gibt bestimmt Gründe, die das rechtfertigen, aber nicht jeder Grund ist eine Rechtfertigung.
Das heißt, bei Abtreibung hört für dich Selbstbestimmung der Frau auf?
Ja, weil es einfach um die Verantwortung, um ein anderes Leben geht. Es geht nicht nur um die Selbstbestimmung der Frau, es geht auch, du hast eine Verantwortung gegenüber ein anderes Leben. Ob du das zur Welt setzt oder nicht. Und da kannst du, das kann man so sehen, wie du es tust. Ich sage aber nochmal, es geht nicht nur mehr um dich selbst. Es geht nicht mehr nur um dich alleine. Ich hatte neulich eine Diskussion mit einer Freundin, die mir erzählt hat, dass eine sehr, sehr gute Freundin von ihr Kind aus homöopathischen Gründen zu Hause zur Welt bringen wollte und nicht im Krankenhaus. So, und das hat sie auch als nicht Selbstbestimmung der Frau, als Selbstbestimmung. So, ich will selbst darüber bestimmen, wo ich mein Kind auf die Welt bringe. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich halte das so für verantwortungslos. So, nur weil du in dem Moment denkst, nee, die Ärzte können oder ich will das nicht in einem klassischen Krankenhaus, ich will das zu Hause. Ich meine, was alles an Komplikationen passieren kann. Und da ist für mich weniger eine Frage als die Selbstbestimmung der Frau, sondern nochmal als der Umgang mit Leben und die Verantwortung einem anderen Leben gegenüber.
Kannst du dir vorstellen, dass du vielleicht in 10 Jahren einen anderen Blick darauf hast?
Ja, natürlich kann ich mir das vorstellen. Ich hatte vor 10 Jahren einen anderen Blick auf die Homo-Ehe.
Das wäre jetzt auch mal
eine
Frage.
Auf die gleichberechtigte Ehe, ja. Ich hatte da einen anderen Blick drauf, weil ich gesagt habe, nein. Auch das war vielleicht etwas, wo mir mein Glaube im Weg stand. So,
Aber warum hat sich das geändert? Also, wie
hast du dich da entwickelt? Erstens wäre das schrecklich, ganz grundsätzlich, wenn Menschen sich nicht ändern. Mit dem Alter, mit der Erfahrung. So, es ist ja mehr die Erfahrung als das Alter. Es sind die etlichen Gespräche mit meinen, ich habe keine eigenen Kinder, die etlichen Gespräche mit meinen Nichten und meinen Neffen, die mich unheimlich prägen, die mir einfach nochmal auch den Blick der Jugend mitgeben, die mich für bekloppt erklärt haben. So die mit denen wir oft wirklich so am Familientisch so beim Essen harte Diskussionen auch hatten. Und wieso gibst du oder meinst du oder mit welchem Recht bist du der Meinung, jemandem anderen ein Recht zu entziehen, was du für dich völlig beanspruchst? So, du bist verheiratet, wieso soll das jemand anders nicht tun?
Hätte sein können, dass du lesbisch bist und dann hättest du es auch gewollt.
Genau. So, und da muss man sagen, da gibt es kein Argument. Es gibt kein Argument auf diese Frage. So, und dann hatte ich mich aber, weil ich ja immer gesagt habe, das bin ja... So, nochmal, ich habe es ja vorhin gesagt, ich habe immer so mit meinem Glauben auch gerungen. Und dann habe ich mich aber mit einem Imam diesbezüglich auch unterhalten. Zugegeben, der jetzt vielleicht kein klassischer Imam ist, sondern ein sehr, sehr liberaler. Und habe gesagt, ich will da politisch meine Position auch einfach überdenken. Was sagt mein Glaube denn diesbezüglich eigentlich? Und dann hat er mir gesagt, das kommt ganz drauf an, welches Bild du von Gott hast. So, hast du ein Bild von dem strafenden Gott? So, oder hast du ein Bild von einem Gott, der all seine Kinder liebt, der all seine Geschöpfe liebt? So, und dann hat er mich auch ganz, also war auch krass, dass mich ein Imam das so offen fragt, aber kannst du dir vorstellen, mit einer Frau ins Bett zu gehen? Und wo ich sagte, nee, kann ich nicht. Und er dann sagte, und wie kommst du darauf, dass Gott von dir verlangt? Oder von jemandem, der das, der homosexuell ist, verlangt mit dem anderen Geschlecht, was nicht sein Geschlecht ist, nicht sein Gegenteil ist. Wie kannst du das verdenken, dass Gott so hart ist? So, und ich finde, das beantwortet auch religiös vieles. Und das war dann so wirklich der ultimative Zeitpunkt, wo ich sagte, okay, es macht Sinn, nochmal. Es mag viele in meiner oder viele geben, die das auch, was meine Religion betrifft, völlig anders auslegen. Aber den sage ich heute auch, es kommt ein bisschen drauf an, was du für ein Bild von Gott hast. Und mein Bild von Gott ist der Erbarmungsvolle, der seine Geschöpfe liebt. So, und insofern kann ich mir nicht vorstellen, dass Gott damit ein Problem hat.
Hast du mit dem Imam mal über Abtreibung gesprochen?
Nee, habe ich nicht, aber ich glaube da, ich weiß es nicht, aber nochmal, das ist...
Aber du kannst dir vorstellen, dass du deine Position da überdenkst. Ich meine, ich komme noch aus der DDR, da war es ja zum Beispiel so, dass in den ersten 3 Monaten der Schwangerschaft die Frau eigenständig entscheiden konnte. Kannst du dir das irgendwann mal vorstellen, dass du...
Also nochmal, ich habe wirklich ganz grundsätzlich die Auffassung, dass wenn ich mit 50 genauso denke wie mit 40, dann waren das 10 leere Jahre. Dann waren das 10 verlorene Jahre. So, das heißt nicht, dass ich bestimmte Positionen, und ich hoffe, dass ich zum Thema Rassismus in 10 Jahren genauso denke wie jetzt. Aber ich hoffe nicht vielleicht zu allen Positionen. Und insofern, es kann sein, es kann aber auch nicht sein. Also insofern will ich dir da nicht zu viel versprechen oder Hoffnung machen. Aber es kann sein, dass ich diesbezüglich meine Position ändere, klar.
Hey Leute, hier ist Thilo von Jung und Naiv. Kurzer Hinweis von meiner Seite. Jung und Naiv gibt es nur durch eure Unterstützung und ihr könnt uns per Banküberweisung oder PayPal unterstützen. Danke dafür.
Hast du ein politisches Weltbild?
Im Sinne von? Auf irgendetwas Bestimmtes bezogen?
Weiß ich nicht. Das überlasse ich jetzt dir, wie du das beschreibst.
Ja, politisches Weltbild. Ich ordne mich politisch eigentlich ich ordne mich der Mitte zu. Bin weder links noch rechts. Es gibt viele, die mich gerne in die linke Ecke packen. So,
ja, aber du bist ja Teil einer konservativen Partei, bist ja Mittelrechts.
Du, das kommt ganz drauf an, was du für ein Bild von der CDU hast. Und du hast ganz anscheinend ein konservatives, aber das Wort Union steht für die Wurzeln in der Partei. Und die Wurzeln sind konservativ, liberal und sozial. Und ich ordne mich vor allem auch als CDA-Mitglied, das sind ja die Sozialausschüsse meiner Partei, ich bin CDA-Mitglied.
Ich muss kurz erklären, was CDA ist.
Also CDA, das sind die Sozialausschüsse der CDU. Vorsitzende der CDA, der Bundesvorsitzende, das ist eine Vereinigung, also die MIT sind die Wirtschafts-, die Unternehmervereinigung. So, dann gibt es so die, ich sag mal ganz platt, der Arbeitnehmerflügel der CDU. So, da bin ich Mitglied und deshalb ordne ich mich auch eher dem sozialen Teil an. Ich vertrete aber auch konservative Positionen, das ist vielleicht zum Thema Abtreibung. So, ich vertrete aber auch liberale Positionen, das sind bestimmt Themen zum Thema Einwanderungsland, Integration. Das sind sicherlich für viele in der Partei eher die liberalen Positionen.
Hast du linke Position?
Ich würde sagen, nein. So, aber nochmal, alleine weil ich sage, wir sind eine Einwanderungsgesellschaft. Der Islam gehört auch zu Deutschland mittlerweile. So, und das widerspricht nicht der jüdisch-christlichen Tradition, wenn man das sagt, sondern erweitert sie um die heutige Realität. Dann mag das für den einen oder anderen links sein. Für mich ist es Realpolitik. Also deshalb ordne ich mich selbst eigentlich überhaupt nicht. Ich ordne mich eher nochmal bei bestimmten Dingen eher wie dem konservativen Teil, oft dem liberalen und sehr oft, was die Sozialpolitik betrifft, dem sozialen Spektrum der CDU. So ganz aktuelles Beispiel, die Werkverträge bei ausländischen Arbeitnehmern. Also wir hatten den Skandal mit Tönnies, mit der Fleischindustrie. So, da ist meine Position eigentlich eine recht klare und die ist für viele vielleicht nicht unternehmerfreundlich, sondern dass Unternehmer in diesem Land eben auch eine Verantwortung tragen und ich viel von der sozialen Marktwirtschaft insgesamt halte, was ein Unterschied nochmal zur freien Wirtschaft ist, also zu einer freien Wirtschaftspolitik im Sinne von, solange der Unternehmer seinen seinen Wertschöpfungsbeitrag für diese Gesellschaft beiträgt, kann er tun und machen, was er will. Ich glaube, ich bin der Überzeugung, dass auch Unternehmer in diesem Land soziale Verantwortung tragen und auch in Zukunft tragen müssen.
Du hast gerade Mitte gesagt. Was verstehst du unter der Mitte, der politischen Mitte?
Weder nach rechts noch nach links zu gehören. Also ich kann mich in vielen Positionen AfD brauche ich jetzt, glaube ich, nicht zu reden, kann mich aber auch in Positionen der Linken, ob es jetzt zum Thema Außenpolitik, also was Russland betrifft, gilt, nicht unbedingt wiederfinden. Ich kann mich auch in manchen Positionen der Grünen nicht wiederfinden, die ja eher mit links zugeordnet werden, je nachdem. Würde das auch thematisch abhängig machen. Also ich würde die Grünen nicht als linke Partei sehen, aber schon Positionen, wo man sie vielleicht eher links verordnet. Also insofern ist das, glaube ich, heute schwieriger als noch vor 20 oder 15, 20 Jahren, das klar zu unterscheiden, weil es da schon Ähnlichkeiten auch in Positionen gibt. Ich meine, wenn ein Robert Habeck heute sagt, dass alle Islamisten abgeschoben werden müssen, ich habe das vor ihm von keinem der grünen Parteivorsitzenden in der Schärfe gehört. Insofern tut sich da, glaube ich, in allen Parteien eine Annäherung, was bestimmte Themen betrifft.
Wie ist es mit der Hufeisentheorie, die von Konservativen ja immer wieder propagiert werden? Also findest du Linke genauso schlimm wie AfDler?
Es gibt da, glaube ich, auch personelle Unterschiede. Sicherlich, wenn ich an Sarah Wagenknecht denke, dann ist die Hufeisentheorie 100% zutreffend.
Warum?
Ja, ich glaube, ich bin der Überzeugung, das war Sarah Wagenknecht, die AfD-Flüsterin schlechthin in diesem Land ist. Ich meine, wenn ich sie in Talkshows erlebe, gerade mit einem AfD-Politiker, dann empfinde ich das fast als eine Umgarnung. Wenn sie erklärt, wieso Menschen AfD wählen. So, weil sie sich abgehängt fühlen, weil dies, weil jenes, also dann...
Ist da nie was dran?
Du, ich hätte das vielleicht, also das Beispiel ist jetzt vielleicht eine Woche her, ich glaube, sie war letzte Woche bei Maybrit Illner und hat das da vertreten. Wenn du das 2017 direkt nach der Bundestagswahl gesagt hättest und was ja auch einige gemacht haben, da hatte ich schon Bauchschmerzen damit. Und hätte es vielleicht oder hab's da noch irgendwo gelten lassen. So, aber wenn man das heute noch vertritt, dann redet man Nazis eigentlich schön. Weil wer heute AfD wählt, der weiß, was er wählt. So, und ich mag mich sozial abgehängt fühlen. Erstens glaube ich, dass die Menschen, die tatsächlich sozial abgehängt sind, nicht wirklich ihre Lösung beziehungsweise eine Lösung, eine Rettung in der AfD sehen, sondern tatsächlich auch die politische Ideologie, die hinter der AfD heute ganz klar und offensichtlich ist, teilen. So, wer heute noch die AfD wählt, der wählt sie eigentlich aus einem Grund. So, wenn AfD-Politiker im Bundestag fast jede Rede damit beenden, egal um was es geht, alle Schuld bei Migranten und Ausländern zu sehen, dann ist diese Ideologie ja schon lange kein Geheimnis mehr. So, und ich habe gesagt, ich habe mich mit 2017 direkt nach der Bundestagswahl habe ich mich schon schwer damit getan, weil ein Gauland vor der Wahl noch gesagt hat, wenn wir 2017 in den Bundestag einziehen, werden wir sie entsorgen, und meinte damit ganz konkret Aydan Özoğuz, die damalige Integrationsbeauftragte des Bundes. Wir werden sie in Anatolien entsorgen. Das Einzige, was man entsorgt, ist Müll. Nichts anderes entsorgt man. Und wer so ein Menschenbild hat,
er kommt aus der CDU, ne?
Ich weiß, dass er aus der CDU ist, der ist aber heute nicht mehr. Und der hat ja wahrscheinlich der hatte ja Gründe, die CDU zu verlassen. Also die CDU heute ist ja nicht mehr die. Und ich glaube aber auch Gauland ist vielleicht nicht mehr der er mal war. Also insofern hoffe ich, dass ich mich nie in seine Richtung entwickle, wenn ich gerade sage, ich hoffe, ich entwickle mich noch weiter, aber ich hoffe nicht in seine Richtung. Aber das war ja schon sehr offensichtlich. Und das mögen vielleicht ganz viele Menschen in diesem Land nicht so mitbekommen haben, wie wir, die es betroffen hat, es mitbekommen haben. Weil er hätte diesen Satz über mich sagen können. Er hätte diesen Satz über Cem Özdemir sagen können. So, und deshalb haben wir da vielleicht nochmal eine besondere Sensibilität im Moment gehabt. So, aber dann an dem Tag, an dem Wahltag, wir werden sie jagen. Ich meine, das waren ja alles Indizien. vielleicht am Anfang nur Indizien, aber ich glaube, jetzt ist es sehr, sehr offensichtlich. Und wer heute noch die AfD wählt, der wählt sie nicht aus Protest. Der wählt sie nicht, weil er sozial abgehängt ist. Der wählt sie, weil er diesen Faschismus unterstützt. So, und das, und ich halte jeden Bürger dieses Landes für mündig. Mhm. Jeden Bürger, der wählen kann, für mündig. Ich nehme diese Bürger ernst. Und wenn ich sie ernst nehme, kann ich sie aber von ihrer politischen Verantwortung nicht befreien. So, und wer Faschisten in den Bundestag oder in den Landtag wählt, der trägt dazu bei, dass sich dieser Faschismus in diesem Land ausfaltet. Und das ist mit nichts mehr für mich entschuldbar. Wer protestieren will, der soll die Tierschutzpartei wählen. Der soll die Grauen Panther wählen. Auf so einem Wahlzettel sind endlich viele Parteien drauf, von denen man vielleicht vorher noch nie was gehört hat. Aber der muss nicht die AfD wählen. Mhm. Insofern, und wenn eine Sarah Wagenknecht meint, das irgendwie noch recht zu fertigen, weil sie meint, die Sozialpolitik dieses Landes ist so schrecklich, so alle sind abgehängt, dann ist das für mich die größte AfD-Flüsterin. Und das war ja jetzt in...
Ja, aber nun ist ja Sarah Wagenknecht nicht die Linke und sie hat auch jetzt gerade nicht mehr so viel zu sagen. Und man kann sich ja einig sein, dass die AfD Demokratie gefährdend oder demokratiefeindlich ist, faschistische Tendenzen hat. Aber sind die Linken auf der anderen Seite...
Naja gut, ich glaube, was das Thema Antisemitismus betrifft, haben viele Linke ein ähnliches Problem. Ich meine, wenn man jetzt an die BDS-Bewegung denkt, die auch von vielen linken Politikern, so wie ich es verfolge, auch zum Teil unterstützt wird, wenn man an Israel denkt. Das heißt nicht, dass man die Politik von Israel nicht kritisieren darf, aber ich glaube, hier wird schon einiges miteinander vermischt.
Aber sind die Linken auch demokratiegefährdend oder feindlich für dich?
Also gut, wir haben ja in der CDU eine ganz klare Position, was die Zusammenarbeit mit der AfD und mit den Linken betrifft. Ich würde sie nicht auf eine Stufe stellen im Sinne von, sie sind genauso Faschisten wie die AfD, nur andersrum. Aber ich finde, das würden sie selbst über sich vielleicht sagen. Und zwischen Antifa und Antifaschismus gibt es da, glaube ich, auch nochmal einen Unterschied, zumindest für mich. Aber unser Problem als CDU ist mit der Partei der Linken, dass sie ihre Vergangenheit nicht aufarbeiten kann. So, und dass sie die Schandtaten der PDS, ihrer Vorgängerpartei in der DDR, nicht als solche verurteilen kann.
Nur als SED jetzt.
Die SED, war ja dazwischen, war die PDS, genau, dass der SED nicht verurteilen kann. Also insofern...
Aber forderst du das von der CDU auch, dass man sich von der Nazi-Vergangenheit distanziert? Kiesinger als Kanzler hatte eine Nazi-Vergangenheit, ihr hattet viele Nazis in der Partei. Macht die CDU auch nicht. Also hab ich auch noch nirgendwo gelesen, dass man sich für diese Vergangenheit distanziert, so wie das man von der Linken fordert.
Gut, du sprichst jetzt hier, ich glaube, über Personen, die erstens nicht mehr aktiv sind bei uns. So, jetzt kannst du sagen, die Aktiven in der SED waren, sind bei den Linken auch nicht mehr aktiv. Das ist richtig. Aber dass die Nazi-Vergangenheit bei uns insgesamt als Partei verurteilt wird, ist unstrittig. So, jetzt kannst du die einzelne Personen rauspicken und sagen, ja gut, habt ihr die denn, die Personen? Das ist ein anderes Thema, ist ein ganz anderes Kapitel. Aber die Linke oder die Vertreter der Linken sind ja als Partei nicht in der Lage, die SED zu kritisieren und zu sagen, da ist etwas, ein Verbrechen auch an der Menschlichkeit begangen worden. Das können sie nicht. Und ich glaube, der Vergleich würde nicht hinken, wenn wir sagen würden, ja, die Nazis, das war damals so.
Oder ja, aber ich meine, ist ja völlig berechtigt zu sagen, man soll die Vergangenheit aufarbeiten. Ja. Von anderen muss man sie aber bei sich selbst anfangen.
Oder? Ja, aber nochmal, du beziehst das auf Personen. So, nicht auf eine komplette Ideologie, nicht auf eine komplette Zeit. Und wen zeigt mir jemanden in der CDU,
ihr habt einen Ex-Nazi zum Kanzler gemacht. Also das muss man dann auch schon mal aufarbeiten, oder?
So, nochmal, das ist ein anderes Kapitel, das...
Kann man sich ja distanzieren von oder so?
Ja, man kann sich davon distanzieren, aber der Vergleich würde nicht hinken, wenn wir uns, was heißt distanzieren, wenn wir die Verbrechen der Nazis nicht verurteilen würden. Und das tun wir.
Klar.
So, und auf der anderen Seite wird das eben nicht getan. Und wir sagen, solange das nicht passiert, ist für uns eine Zusammenarbeit nicht möglich. Weil du kannst nicht sagen, okay, der eine Faschismus war schlimmer als der andere. Ich glaube, die Menschen, die unter diesem anderen Faschismus gelitten haben, sehen das schon ein bisschen anders. Und wenn man an all die Mauertoten etc. denkt, und deshalb, es ist eine Parteivergangenheit. Wir haben in dem Sinne keine Parteivergangenheit mit den Nazis, verurteilen diese aber. So, und dass man mit einzelnen Personen, die eine Nazi-Vergangenheit hatten, dass man das historisch aufarbeiten muss. D'accord, so, sind aber von den aktiven Politikern auch keine mehr. So, dass man das machen muss, ist aber nochmal ein ganz anderes Kapitel, als ich glaube, sich da als Partei klar zu positionieren.
Wie bist du denn vom Studium in die NRW-Politik da geraten als Referentin? Also bist du da reingestolpert, hast du ein Praktikum beworben? Oder?
Nee, mir wurde ein Praktikum angeboten und dann habe ich...
Warum wurde es denn angeboten?
Ja, ich habe ja gerade schon gesagt, ich habe meine Magisterarbeit unter anderem, zur Integrationspolitik geschrieben, habe aber schon bei einer Unternehmensberatung angefangen als zu arbeiten, hatte da auch schon ein Angebot als Trainee. Mhm. Also war eigentlich für mich klar, ist überhaupt jetzt nicht irgendwie politisch einen Weg einschlagen. Oder öffentlicher Dienst fand ich eh ganz schrecklich und langweilig, also so ähnlich wie die Nummer beim Landtag. Mhm. Sei vorsichtig mit niemals, dem Satz. Hatte eine Freundin, die Pressereferentin bei Armin Laschet war.
Kannst du ihn
bekannte
vorher?
Dadurch nochmal, dass ich mich mit der Integrationspolitik beschäftigt habe, kannte ich ihn schon, aber ich kannte ihn nicht persönlich. Ne? Also ich wusste.
Hast du denn über seine Integrationspolitik geschrieben? Oder?
Nicht über seine, sondern insgesamt über die Integrationspolitik in Nordrhein-Westfalen. Also angefangen wirklich bei der Gastarbeitergeneration, Anwerbung etc. Bis zu 2006 habe ich die Arbeit abgegeben, also bis zu 2006 aus politischer, also Integration aus politischer und medialer Sicht. Mit dem Schwerpunkt auf Parallelgesellschaften. Ganz anderes Thema. Mhm. So, und da hatte ich halt an der Uni die Referentin kennengelernt, die nach einem halben Jahr aufhören wollte und eine Nachfolge für ihren Chef, also Armin Laschet, gesucht hat und mich gefragt hat, ob ich nicht mal reinschnuppern wollte oder sonst.
Nein, ich will mit Politik nichts zu tun haben, ich habe hier meine Trainee-Stelle, lass mich in Ruhe.
Ja, so ungefähr. Tatsächlich war das so ungefähr. Und
aber?
Dann, ich dann auf einer Veranstaltung aber ihn kennengelernt habe, also Armin Laschet, ich auf die Veranstaltung eigentlich gegangen bin, weil Cem Özdemir da war. Ja, Vorbild, großes Vorbild für mich. Weil Cem Özdemir da war, aber da in dem Moment gar nicht auf Cem Cem später dran war und ich eher halt Armin Laschet kennengelernt habe. Das war auch, ich sag mal, zur richtigen Zeit vielleicht am richtigen Ort. Ich stand vor der Tür, ich hatte seinen Vortrag gehört und bin nach seinem Vortrag rausgegangen und da stand ein Kamerateam, beziehungsweise ein Kameramann, ein einzelner Kameramann einer türkischen Nachrichtensendung. So, und kam auf mich zu und frug mich, du sprichst doch bestimmt Deutsch. Und dann habe ich gesagt, ja. Und er sagte, ja, ich nicht. Ich bin alleine heute unterwegs, also als Kameramann. Und ich brauche einen O-Ton vom Minister, also von Armin Laschet. Kannst du das Interview mit ihm führen? Habe ich gesagt, wie soll ich denn das Interview mit ihm führen? Meinte er, ach, sag einfach, der soll seine Rede da drin nochmal zusammenfassen. Und dann stell einfach ein, zwei Nachfragen. So, alles klar, okay, ich weiß nicht, ob es gut wird. Sagt er, kein Problem. Drückte mir dann das Mikrofon in die Hand und ich stand dann da vor der Tür und habe gewartet, bis Armin Laschet rauskam. Und dann kam er raus und meinte, kann ich kurz ein Interview mit Ihnen führen? Sagt er, ja, klar. Und dann habe ich halt das war so die Bekanntschaft. Und dann habe ich ihn halt auf meine Bekannte angesprochen, die bei ihm arbeitete. Und sagte ich zu ihr, ich kann mir das gut vorstellen, mal bei euch zu schnuppern, weil er machte einen sehr, sehr sympathischen Eindruck und das, was er in seinem Vortrag erzählt hat, war jetzt auch nicht so daneben gegriffen oder hörte sich auch gut an.
Hört sich leicht an, mit ihm ein Interview zu bekommen. Also ich
versuch's mal.
Nee, wir versuchen es seit anderthalb Jahren.
Echt?
Ja.
Okay, ich nehm's mal mit.
Wenn du da einen Hinweis geben könntest. Ich meine, er will ja CDU-Vorsitzender werden, wir hatten ihn noch nicht in der Sendung.
Okay.
Ja. Kannst du mal ein gutes Wort einlegen.
Ja, oder ihr steht irgendwo auf einer Veranstaltung draußen vor der Tür und baut euch auf und fangt ihn an.
Armin, hast du mal kurz 2 Stunden
genau,
Zeit?
Genau. Kannst ja sagen, Seraph hat mir gesagt, so funktioniert es am besten, so ungefähr.
Ja.
Nein, aber ich leite den Wunsch gerne nochmal weiter.
Jetzt bist du Staatssekretärin für Integration, weil du nicht mehr Abgeordnete bist. Dann...
Nein, ich hatte 2017 habe ich ja nochmal kandidiert, aber dann auch wirklich, ne, also von Anfang an mit Herzblut richtig drauf vorbereitet. Also anders als, ach, wird eh nicht klappen, sammelt ein bisschen Erfahrung. Also ich bin ja schon anders an die Sache rangegangen. Und
dann hat es nicht geklappt.
Weil wir so gut abgeschnitten hatten, die Liste nicht zog, ich den Wahlkreis nicht direkt geholt habe.
Haben wieder die ganzen Männer die Direktmandate bekommen, sodass.
Nee, wir haben mehr Frauen diesmal in der Fraktion. Wir haben auch mehr Mitglieder, aber wir haben auch mehr Frauen. Ich glaube, es hat sich verdoppelt.
Mhm.
Lass mich nicht. Also mehr als 14, das auf jeden Fall. So, wir sind irgendwie 72 Abgeordnete oder die Kollegen sind 72 in der Fraktion. Nee, es gab auch hier die also alle haben direkt geholt, also dementsprechend auch Frauen. Die Liste zog nicht um einen Platz, also null. Die Liste zog. Also, ne, je besser eine Partei, also die großen Parteien abschneiden, umso weniger zieht die Liste.
Mhm.
So, und dementsprechend hat die Liste null gezogen. So, und dann gab es aber die Möglichkeit, tatsächlich nachzurücken. Weil zwei auf der Liste oder einer auf der Liste, der vor mir stand, Staatssekretär wurde, also gefragt wurde und der angenommen hat. So dem, und ich die erste war, die nachziehen konnte.
Mhm.
Und dann ich aber gefragt wurde, ob ich nicht auch Staatssekretär war.
Geht nicht beides. Also kannst du nicht Abgeordnete also sein und Staatssekretär.
Du, das geht auf Bundesebene, da sind ja parlamentarische Staatssekretäre. In NRW haben wir nur einen parlamentarischen Staatssekretär. Alle anderen Staatssekretäre sind Verbeamtete.
Das heißt, du musst es dir aussuchen, entweder weiter ein Abgeordneter oder Staatssekretär.
Nein, und dieser parlamentarische Staatssekretär ist bei Kultur, Kultur und Wissenschaft zugeordnet. Ich meine, du kannst ihn überall hinpacken, aber der ist, ne, das war so die Entscheidung, die man da getroffen hat. Und das war, die Position war mehr oder weniger gesetzt. Und ich hatte halt nicht die Möglichkeit, beides zu machen. Ich hätte mich dann entscheiden müssen, okay, ich gehe wieder ins Parlament, ich ziehe ein als Abgeordnete, als erste also direkt zu Beginn. Als sich die Regierung bildete, oder ich gebe meinen Listenplatz weiter an den nächsten und gehe ins Ministerium als Staatssekretär.
Aber warum hast du dich nicht für das Parlament entschieden?
Du, das war
quasi
der Ministerpräsident.
Das
ja, pass auf, der Ministerpräsident ruft dich an und sagt so und so.
Armin,
kannst du dir vorstellen, Staatssekretärin für Integration?
Nein, Armin, ich will ins Parlament.
So, und dann habe ich gesagt, lass mich, okay, ja. Lass mich mal bitte darüber nachdenken. Und dann war wirklich, weiß nicht, ich habe mir dann 2-3 Tage hat er mir, glaube ich, gegeben. Ne? Hast ja nicht so viel Zeit, kannst ja nicht sagen, irgendwie 2 Wochen oder was. Und das war wirklich, ich habe aufgelegt, ach Quatsch, ich gehe ins Parlament, mach das nicht. So, und eine Stunde später, ja doch, kannst du doch mal so. Und dann habe ich wirklich mit meiner Familie ganz intensiv mit meinem Mann darüber beraten. Und das Entscheidende, das Ausschlaggebende war, wo er auch sagte, okay, du warst jetzt 5 Jahre im Landtag und hast immer, kamst jeden Tag mit Ideen an, ja, das und das und das müsste man machen. Und so, und jetzt hast du die Möglichkeit, echt zu gestalten, von der anderen Seite eben, ne, zu gestalten. Und dann sagst du, nein, hast du sie eigentlich noch alle? So, und habe ich gesagt, okay, das eine kenne ich jetzt, hat mir unheimlich Spaß gemacht, dieses freie Arbeiten. Klar, also normal, es gibt ja natürlich eine Fraktionsdisziplin, aber am Ende bist du nur deinem Gewissen verantwortlich, schuldig.
Du hast praktisch keinen Chef.
Du hast praktisch keinen Chef.
Aber als Staatssekretärin schon.
Als Staatssekretärin hast du deinen Minister als Chef, du hast den Ministerpräsidenten als Chef. So,
dein Minister ist wer?
Joachim Stamm von der FDP.
Ah, ja.
Also wir sind
du hast einen FDP-Chef.
Ja, also. Das funktioniert aber sehr gut. Doch, das funktioniert sehr gut.
Mhm.
Dann habe ich gesagt, okay, was das Thema Gestalten betrifft, das war ein Ausschlagargument. Und hab's auch nicht bereut und bin auch der Meinung, dass wir in den letzten 3 Jahren integrationspolitisch in NRW verdammt viel gemacht haben. Also meine Bilanz oder unsere Bilanz kann sich da durchaus sehen lassen.
Hast du denn vorher Armin oder den Ministern gefragt, okay, also wenn ich das mache, dann will ich das Projekt machen, ansonsten nicht. Oder hast du gesagt, ich mache, was ihr wollt?
Nein, ich habe weder das eine noch das andere, aber beide wussten. Also ich habe ja mit meinem Minister, also Joachim Stamp, der war integrationspolitischer Sprecher der FDP, ich war es der CDU, also insofern haben wir in der Oppositionszeit schon ziemlich gut zusammengearbeitet im Ausschuss. War noch sehr oft auf einer Linie, also fast immer eigentlich. Dann gab es vielleicht das ein oder andere, wo wir vielleicht in Nuancen unterschiedlicher Meinung waren. Und jetzt kennt mich mein Ministerpräsident, jetzt kennt mich mein Minister und die wissen ganz genau, wenn ich mir was in den Kopf setze, dann ziehe ich das durch. Und aber so, dass also hört sich jetzt bescheuert, aber dass sie am Ende auch davon profitieren, weil ich es für die Sache tue. Mhm. So, und ich bin mit Herzblut Integrationspolitikerin und beide haben großes Vertrauen in mich, was dieses Thema betrifft. Und das, wenn ich gesagt habe, in den letzten 3 Jahren, lass uns das bitte so und so machen oder irgendwas vorgeschlagen haben, dann wurde das überhaupt nicht in Frage gestellt. Weil sie aber da einfach.
Habt ihr keine Konflikte? Also man musstest du nicht die beiden alten weißen Männer mal von irgendwas überzeugen?
Also ich mag ja den Begriff nicht.
Ich wollte dich provozieren.
Nein, habe ich nicht, wirklich nicht. Also nochmal, auf der einen Seite habe ich es mit dem ersten Integrationsminister des Landes zu tun, das ist mein Ministerpräsident, der übrigens als Minister, als ich ihn begleiten durfte, als ich für ihn aber gearbeitet habe, unheimlich viel nachgefragt hat bei diesem Thema. So der Dinge, die nie, ich meine, ich war kleine Referentin, die da gerade ins Ministerium kommt, ja, so den öffentlichen Dienst nicht kennt, irgendwelche Gepflogenheiten nicht kennt. Ich hatte, weiß nicht, ob du das weißt, aber wir haben im Ministerium, hat ja jeder seinen Stift, also jeder Rang hat seinen Stift. Der Minister schreibt, es ist auf Bundesebene genau andersrum, aber auf Landesebene, der Minister schreibt in Rot. Der Staatssekretär schreibt in Grün. So, und dann kommt lila, blau, ne, Abteilungsleiter etc.
Erklär mal unseren jungen Zuschauern, warum.
So, das ist, also alles, rot sticht alles andere. So, wenn Abteilungsleitung, wenn ein Referent irgendetwas empfiehlt, das in die Vorlage schreibt und der Gruppenleiter mit seiner Farbe da ein Häkchen hintermacht, dann weiß der Minister, okay, der Gruppenleiter, also der Referatsleiter, der Gruppenleiter, die sehen das genauso, dann kommt der Abteilungsleiter, so, und dann kommt der Staatssekretär. Die Hausspitze, der macht auch ein grünes Häkchen dran. Und dann sieht der Minister, okay, ist alles durch alle Instanzen durchgegangen. Er erkennt anhand der Farbe sofort, welche Ebene was dazu geschrieben hat, was geändert hat, was mitträgt. So, und entweder macht er ein rotes Häkchen und dann geht es durch. Oder er schreibt irgendetwas, schickt es zurück, das sticht alles. Ne? Rot sticht alles. Und auf Bundesebene ist es genau umgekehrt. Da ist der Minister grün, mhm, was mehr Sinn macht, grün go. Und der Staatssekretär ist rot, so. Und ich wusste das nicht, der sagt ja keiner, wenn du, also insofern gut, dass du fragst, für jeder, der sich im öffentlichen Dienst bewirbt, sollte das jetzt wissen. So, du fängst im Ministerium an und keiner gibt dir eine Einweisung für den öffentlichen Dienst. Und ich hatte einen roten Stift und ich habe alle Vorlagen mit rot geschrieben. Das ist echt kein Scherz. Und dann rief mich irgendwann das Vorzimmer des Ministers an, und weil die wussten, das kommt von mir. Also ich habe mein Häkchen dahinter gemacht und habe mit rot geschrieben und habe es weitergeleitet. Ob ich keine andere Farbe gehabt hätte. Und ich sag, wieso, ich mag Rot, ist doch in Ordnung. So, und dann wurde mir erstmal erklärt, dass das nur der Minister macht und kein anderer. Und du kommst gerade als Referentin an, also bist wirklich so gerade irgendwie erste Woche und hörst dir dann an, dass es so echt anmaßend war. Es hat dir niemand das Gefühl gegeben, nur es hat mir halt auch keiner eine Einweihung gegeben. So, insofern, war das, also ne, du ist, weil wirklich Learning by Doing, mehr oder weniger. Und das zu Minister, er hat unheimlich viel nachgefragt, also Armin Laschet jetzt, er hat unheimlich viel nachgefragt, hat dir auch nie das Gefühl gegeben irgendwie, dass er jetzt als Minister alles weiß, dass er alles kann, also weder mir noch anderen, sondern hat auch kritisch nachgefragt, warum denken Sie das, warum ist das so, ne? Warum kann man das nicht anders machen, warum ist genau dieser Weg jetzt der richtige, also allen. Und das fand ich, das hat mir wirklich als junge Referentin unheimlich imponiert. Ich fand das so beeindruckend, dass die Spitze in deinem Haus, der Minister, da so neugierig ist, so lernfähig ist, so eine Bereitschaft zeigt, auch deine Idee oder deinen Vorschlag als Referentin auch anzunehmen. Also ich weiß nicht, da war vielleicht, ne, ich habe ihn zu einer Veranstaltung begleitet und habe ihm irgendwie noch zugerufen, wäre vielleicht ganz nett, wenn Sie das noch in Ihre Rede mit einbauen.
Zum Beispiel?
Ja, das war immer situationsbedingt. Ich habe ihn ja jetzt überwiegend auch zu integrationspolitischen Themen begleitet. Also ich habe ihn beispielsweise, hatten wir in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen im Fußballstadion, hatten wir ein türkisches Konzert, so ein Festival. So, und das waren 20.000, 30.000 Menschen, die da waren. Bisher damals als Minister sein größtes Publikum. Ich habe ihm gesagt, wenn Sie gleich rausgehen, dann beenden Sie doch den Satz mit Evet yapabiliriz. So, und das war die türkische Übersetzung von Yes, we can, weil das zu der Zeit Obamas Slogan war. So, und das, wo er sagte, okay, sich das alles in Lautsprache aufgeschrieben hat, seine Rede hielt und damit abschloss. Und der ganze Saal jubelte, wirklich so Gänsehauteffekt, weil die wussten natürlich, welche Anspielung das ist, also sofort. Und so, das hat er aber eben mal gemacht und hat nicht gesagt, ach, also Frau Challenge, nee, Challenge hieß ich damals noch, genau, Frau Challenge, also was glauben Sie jetzt eigentlich? Gar nicht. Also der hat das gemacht und weil ich aber auch, ich sag mal, so schon die Community kenne und weiß, dass sowas auch mal platziert.
Davon lassen Sie sich beeindrucken.
Ja, was heißt, davon lassen Sie sich beeindrucken? Sie merken erstmal, es ist doch schön, wenn du, das ist ja jetzt nichts Verwerfliches, wenn dein Gegenüber sich mit deiner Sprache beschäftigt oder dir etwas auf deiner Muttersprache sagt. So, und dann auch noch so etwas Bekanntes, weil er sagte, okay, also es war der Bogen, so wenn es woanders auf der Welt das und das heißt, sage ich, wir schaffen das im Sinne von der Integration, so in Deutschland. Evet yapabiliriz. So, und es war insofern, also das war jetzt nur ein Beispiel, oder ne? Er hat Cem Özdemir mal gefragt, sagt, macht er ja auch kein Geheimnis draus, als er Integrationsminister wurde, als er ernannt wurde, hat Cem Özdemir wohl angerufen und gesagt, okay, ich bin jetzt hier zum Integrationsminister ernannt worden. Was meinst du denn, was müsste man jetzt gerade hinsichtlich der türkischen Community oder der Migranten-Community machen? So, und dann hat Cem ihm geraten, mal einen Besuch auf der Kolbstraße in Köln zu machen. So, also, aber er hat diesen Ratschlag dann auch beherzigt. Er hat es dann auch gemacht. Und ich finde es immer schwierig, mit Menschen zusammenzuarbeiten. Und das gilt eben auch nicht nur für meinen Ministerpräsidenten, eben auch für Joachim Stamp. Nicht die keine eigenen Ideen haben, um Gottes Willen. Das haben beide auch genug. Aber die dir das Gefühl geben, die wissen eh schon alles. Deswegen sind sie da, wo sie sind. Mhm. Die brauchen keinen Ratschlag. Mhm. So, und das ist bei so einem Posten ist das sehr, sehr schnell, dass du dann vielleicht auch das Gefühl bekommst, du bist gerade da, weil du eh der Beste bist. Und deshalb brauchst du auch keinen Ratschlag und erst recht nicht so von kleinen Referenten. Und so, und da sind beide vom Typ her einfach anders.
Siehst du ihn da immer, den Armin?
Nein, mittlerweile nicht mehr.
Hat er dir immer das Du angeboten?
Ja, aber also schon im Ministerium damals als Minister.
Und musst du ihn jetzt bei der
Muss ich ihn jetzt duzen?
Nee, musst du ihn jetzt bei der Parteivorsitzendenwahl unterstützen?
Ich muss nicht, aber ich werde. Keiner, also auch da, auch als Delegierte ist es ähnlich wie mit Abgeordneten.
Du bist Delegierte,
ich bin Delegierte, ich bin einer von diesen 1001 Delegierten, die also
auf dich kann er sich verlassen?
Auf mich kann er sich verlassen, ja. Also würde Merz nicht wählen, weil Merz nicht mein Typ von Politiker ist.
Warum?
Ja, weil er schon, also ich habe nie mit Merz zusammengearbeitet, vielleicht tickt er da auch anders, aber Merz gibt mir schon den Eindruck, dieses ich kann alles, ich weiß alles, mir braucht keiner mehr was zu erzählen. So, ich schätze und mag Norbert Röttgen menschlich, weil ich habe ihm persönlich auch viel zu verdanken. Also als ich damals 2012 dann kandidiert habe, war er Parteivorsitzender. Er hätte ja auch sagen können, nee, die kommt überhaupt nicht in Frage. Wer ist die eigentlich überhaupt nicht? Er hat meine Kandidatur sehr unterstützt. Also insofern will ich ihm das auch gar nicht vergessen. Aber meine Loyalität zu Armin Laschet ist erstens größer und zweitens glaube ich einfach, dass er der bessere Parteivorsitzende wäre.
Und auch
in umgekehrter
Kanzler.
Form.
Und auch Kanzler?
Und auch Kanzler, ja.
Du hast gerade von Beratung gesprochen, also dass du ihn berätst. Beraten dich Leute?
Ja,
hast
natürlich,
du Berater?
Absolut. Eine sitzt hier, eine habe ich mit dabei, hast du gerade kennengelernt. Also,
aber wo lässt du dich beraten?
In jedem Punkt.
Ja,
also ich nochmal, nur weil ich jetzt, also wenn ich mit diesem Thema unterwegs bin, selbst eine Migrationsgeschichte habe, heißt das mitnichten, dass ich alles weiß und alles kann. So, und ich lasse mich viel in Sachen Verwaltung beraten. Das mache ich vor allem mit dem Kollegen, der im Büro ist, der heute nicht dabei ist. So, lass mich in Sachen, ja, neue
Wir hatten gerade technische Probleme, irgendwas ist abgestürzt im Hintergrund, darum, ich weiß gerade nicht, wo genau wir aufhören mussten, aber wir waren...
Du hast mich gefragt, ob ich mich beraten lasse. Mhm. Und ja, ich lasse mich beraten. Also thematisch, aber auch zu ganz speziellen Sachen, also ob es jetzt irgendwie verwaltungstechnisch was ist oder etwas mit sozialen, also neuen Medien zu tun hat. Aber wie gesagt, auch thematisch. Mein Referatsleiter, mein Büroleiter ist Jurist. Das war ganz bewusst so ausgesucht von mir, weil ich keine Juristin bin, kein juristisches Verständnis. Also ich habe einen gesunden oder einen logischen Menschenverstand, aber ich bin keine Juristin. Da war es mir ganz wichtig, dass ich einen Juristen an meiner Seite habe, damit, wenn mir irgendjemand erzählt, ja, das geht aber rechtlich nicht, ich da schon jemanden habe, der sagt, nö, so nicht, aber vielleicht so oder doch geht. Und das habe ich in den letzten 3 Jahren nicht bereut und oft zu schätzen gewusst.
Kommen wir nochmal zur Integrationspolitik. Du hattest von Gauland angesprochen, der hat bei mir mal gesagt, Integration ist eine Einbahnstraße. Siehst du das auch so?
Quatsch, völlig überhaupt nicht. Überhaupt nicht. In der CDU sagen wir Integration, dazu gehört fördern und fordern. Und wenn du von einem Menschen, der hier lebt, erwartest, dass er die deutsche Sprache spricht. Ja, tue ich auch. Ich erwarte das von jemandem, der in Deutschland lebt. Mhm. Aber dann muss ich ihm auch ein Sprachangebot zur Verfügung stellen. Mhm. Das meine ich mit fördern und fordern. So, dann muss ich ihm auch die Möglichkeit geben. Wir haben gerade Tönnies angesprochen, die Fleischindustrie. Mhm. Ich habe Gütersloh auch besucht, als dieser Skandal aufkam, weil viele der Mitarbeiter, die diese Werksverträge hatten, ja eine Migrationsgeschichte hatten. Das waren viele aus Rumänen und Bulgaren. So viele Rumänen und Bulgaren. So, und habe mich da mit Integrationsagenturen ausgetauscht. Und wenn mir da die Integrationsagenturen, die Wohlfahrtsverbände, die Initiativen, die da integrationstechnisch unterwegs sind, erzählen, wir haben versucht, diesen Mitarbeitern Sprachkurse anzubieten. So, und die konnten das nicht wahrnehmen aufgrund der Arbeitszeiten. Und das meine ich eben auch mit sozialer Verantwortung, dass das Unternehmen eben auch haben müssen. Dann kann ich nicht sagen, ja, wieso lebt er seit 3 Jahren hier und hat immer noch kein Wort Deutsch gesprochen. Ich muss ihn eben auch dabei unterstützen, dass er ich muss das Angebot schaffen und ich kann ihn jetzt nicht unbedingt zum Angebot tragen. Also das muss er schon selbst machen. Ich erwarte da auch schon eine Eigenleistung, aber ich muss das Angebot haben. Ich muss ihm was anbieten können und dann kann ich vielleicht auch, ne, das war meine Position auch, den Arbeitgeber betrifft, von dem Arbeitgeber verlangen können, den Schichtdienst vielleicht so gestalten, dass er auch am sozialen Leben teilnehmen kann. Und zum sozialen Leben gehört eben auch ein Sprachkurs besuchen. Mhm. Insofern, nein, völliger Quatsch, was Gauland hier sagt, es sei eine Einbahnstraße, mitnichten ist es so.
Wann ist jemand in Deutschland integriert?
So, es gibt keinen Maßstab für Integration. Es gibt keinen Maßstab, also pauschal würde ich sagen.
Gibt es einen Maßstab, wann man nicht integriert ist?
Ja, wenn ich, also sehr gut, also es kommt ja am Ende auf dasselbe hinaus. Ob du integrierst bist und ob du nicht integrierst bist, ist, glaube ich, für mich persönlich ist das anders. Wir haben lange integrationspolitisch, aber auch migrations- und integrationswissenschaftlich eigentlich die Komponenten ausgemacht, dass wenn jemand die deutsche Sprache spricht, jemand am Bildungssystem teilhat und eine Arbeit hat, einen Job hat, dessen Integration, das waren so die Maßstäbe, das waren so die Schlüssel. Ja, immer, wenn das erfüllt ist, kannst du von einer gelungenen Integration sprechen. Ich glaube, heute ist das ein bisschen komplexer. Heute kannst du all diese Elemente erfüllen, wie beispielsweise AfDler, und trotzdem nicht integriert sein, weil du einfach die Werte dieses Landes nicht anerkennst. So, und das gilt natürlich auch für türkische Faschisten, die vielleicht hervorragend Deutsch sprechen, die irgendwo als Arzt oder Anwalt tätig sind. Ich meine, schau dir doch mal die ganzen Erdogan-Fürsprache in diesem Land an. Da sind viele Juristen auch dabei, Akademiker, wo du sagst, okay, bildungstechnisch hat er eigentlich schon was vorzuweisen. Mhm. Deutsche Sprache lernt er auch, der sitzt nicht umsonst bei Illner und rechtfertigt gerade seinen Präsidenten. Und trotzdem kann er nichts mit unserem Wertesystem oder mit unserem Demokratieverständnis anfangen. Würdest du den jetzt als integriert definieren? Ich nicht. So. Dann habe ich meinen Vater, der sich heute noch mit dir mit Händen und Füßen unterhalten würde, weil es eben damals keinen Sprachkurs gab, was ihm angeboten wurde. Mhm. Oder ich sag mal so, sein Arbeitgeber ihm schon einen Sprachkurs zur Verfügung gestellt hat, wo er die Werkzeugnamen, also die Sachen, mit denen er arbeiten musste, auswendig kennt. Und die kann er dir komischerweise heute noch runterrasseln. Mhm. Allerdings ist der Gang zum Arzt eine sprachliche Katastrophe. So, dieser Mann kann die deutsche Sprache nicht, bringt jetzt auch nicht unbedingt viel Bildung mit, ich habe es vorhin erzählt, hat aber sein Leben lang gearbeitet und ist diesem Land loyal, treu und würde niemals irgendetwas tun, was diesem Land schadet, was irgendeinem Menschen schadet, der in diesem Land lebt. Und ist mein Vater jetzt nicht integriert, nur weil er die deutsche Sprache nicht spricht? So, auch das ist völliger Humbug.
Ich meine, es gibt bestimmt jetzt einige Zuschauer und Zuschauerinnen, die sagen, ja, der ist denn nicht integriert.
Ja gut, dann teile ich diese Auffassung von diesen Zuschauerinnen und Zuschauern nicht nochmal, weil ich glaube, es wäre was anderes, wenn ihm arbeitszeitlich, aber auch vom Angebot her dieses Angebot gemacht worden wäre. Du hast hier einen Sprachkurs. Geh und lern die Sprache dieses Landes, damit du hier klarkommst, auch sprachlich. Mhm. Nur war das ja damals auch eine ganz andere Zeit. Damals war das auf beide Seiten, für beide Seiten ein Arrangement auf Zeit.
Ja, hieß Deutschland, ja Gastarbeiter,
exakt. Im Sinne
impliziert ja, ja.
Aber auch das so völliger, ich meine, das kann echt nur eine deutsche Erfindung sein, dieses Wort. In keinem anderen Land dieser Welt würde man Gäste arbeiten lassen. So, aber in Deutschland schon, Gastarbeiter. Gut, hat natürlich den historischen Background, dass du auf das Wort Fremdarbeiter verzichten wolltest. Mhm. Aber wie auch immer. Das war ein Arrangement auf Zeit. Er sollte kommen. Nach 2 Jahren gehen, das Rotationsprinzip war wichtig. So, und deshalb hatte man überhaupt kein Interesse dran. Weder die deutsche Seite, dass der Deutsch lernt und hier irgendwelche Wurzeln schlägt, noch er, weil er sagte, wenn ich so viel Geld zusammen habe, wie ich brauche, kehre ich zurück. So. Oder wenn ich in Rente bin, kehre ich zurück. Hatten wir auch gerade. So, nochmal, Gott plant, der Mensch plant, Gott lacht und das trifft ja genau auf diese Generation zu. Insofern ist das wirklich nicht mit den heutigen Integrationsangeboten, die wir heute machen, zu vergleichen. So, wir haben heute Integrationskurse, wir haben sämtliche Integrationsinitiativen, wir unterstützen, und das machen wir nicht nur in NRW, das machen alle Bundesländer, das macht der Bund. Wir unterstützen sämtliche Flüchtlingsinitiativen, damit Menschen, die hier hinkommen, schnell die Sprache lernen, hier schnell Fuß fassen können. So, wenn die das alles nicht annehmen, kann ich von denen irgendwann vielleicht sagen, das sind Integrationsverweigerer. Nochmal, es kommt immer auf die Biografie an, klar. Aber wenn jemand sagt, nö, will ich nicht, ich habe gar keinen Bock, hier die Sprache zu erlernen, dem kannst du vorwerfen, dass er ein Verweigerer ist. Mhm. So, aber nochmal, dafür musst du erstmal ein Angebot schaffen. Und was diese und die, ich glaube, ist ja schon deutlich geworden, die erste Generation genießt absoluten Welpenschutz, in Anführungsstrichen, bei mir. Da lasse ich auch nichts kommen und da lasse ich auch den Vorwurf, die seien nicht integriert, die seien schlecht integriert, nicht gelten. Wir als Land haben es versäumt, diesen Menschen ein Angebot zu machen.
Gehört zur Integration auch politische Teilhabe? Also,
nein, es gehört nicht. Du kannst ja nicht, also erstens.
Ich meine, es gibt so circa 10 Millionen Menschen in Deutschland, die in Deutschland leben, Steuern zahlen, aber nicht mitentscheiden dürfen. Mhm. Also, weil sie EU, aus anderen EU-Land kommen oder was auch immer.
Ja,
also. Sollten diese Menschen nicht, also jeder, der hier lebt und Steuern zahlt, sollte denn nicht auch politische Teilhabe genießen.
Ja gut, da ist mein Staatsbürgerverständnis sicherlich ein etwas konservatives, weil du ja auch gerade gefragt hast, wo bist du konservativ? Mhm. Das ist bestimmt bei diesem Verständnis. Ich habe direkt Nein gesagt, weil ich möchte nicht, dass politisches Interesse oder politische Beteiligung zu einem Maßstab von Integration wird. Wir haben ganz viele Menschen in diesem Land, die kein politisches Interesse haben. So, ich habe auch gerade das Beispiel meiner Eltern genannt. Sind die jetzt desintegriert deshalb? Ich will es nicht als Maßstab wissen.
Ich meine es ja andersrum. Also
ich habe es verstanden, aber deshalb habe ich...
Die Leute lassen sich besser integrieren, wenn sie wissen, dass sie mitentscheiden dürfen.
Deshalb wollte ich es erklären. Deshalb meine ich, nein, ich würde es nicht als Maßstab nehmen. Aber ich freue mich als politischer Mensch, als Politikerin, über jeden, der ein politisches Interesse mitbringt, uns teilhaben möchte, sich beteiligen möchte. So, und dann diskutiere ich darüber, okay, was kann ich tun, um diesen Menschen das zu ermöglichen? Ich muss für die deutsche Staatsbürgerschaft werben. Und ich finde, dafür können wir auch ganz leicht werben, weil die deutsche Staatsbürgerschaft die beste ist, die man besitzen kann. So, alleine schon, wenn du sagst, ich will in die meisten Länder dieser Welt visafrei reisen. reisen. Alleine das ist ein Argument. Aber ich glaube auch, die Beteiligung an einer Wahl ist es. Ich habe selbst mit mir lange gerungen und ich glaube, ich kann deshalb sehr, sehr gut darüber reden. Ich habe lange mit mir gerungen, aber ich habe, nachdem ich die Staatsbürgerschaft hatte, nicht einen Tag bereut, dass ich sie angenommen habe. Weil das einem mehr Freiheit gibt, mehr Entscheidungsmöglichkeit gibt. So, und gleichzeitig aber auch ein Bindeglied, ein imaginäres Bindeglied schafft, dich mit diesem Land zu identifizieren. So, und deshalb lass uns darüber diskutieren, wie kann ich vielleicht, wo es Hürden gibt, diese Hürden politisch abbauen, bei den Zuständigen dafür werben, dass Einbürgerungen leichter gelingen, dass vielleicht Einbürgerungen auch bei mehr Menschen, mehr Staatlichkeit akzeptiert wird, dass sie sich auch einbürgern lassen, also Stichwort Doppelpass. So, wo kann ich vielleicht bei, hört sich total bescheuert an, also bei besonderen Integrationsleistungen dafür sorgen, dass jemand nicht 8 Jahre auf die Einbürgerung wartet. Also du bist 8 Jahre in Deutschland, du hast einen Job, du bist auf nichts angewiesen, du stehst auf eigenen Beinen und lässt dich einbürgern. Wo kann ich da die Hürden senken? Kann ich das nicht schon nach fünf Jahren machen? Kann ich das nicht vielleicht schon nach 4 Jahren ermöglichen, dass jemand sich einbürgern kann? So, wie kann ich dafür werben? Da bin ich absolut zu haben. Aber nicht für dieses jeder, der in diesem Land lebt und Steuern zahlt, der soll wählen können.
Aber gehören die dann zu Deutschland?
Natürlich gehören die zu Deutschland.
Auch wenn sie nicht wählen dürfen.
Aber ich meine, das ist allerdings ein krasses Verständnis von wer gehört dazu oder wer nicht.
Wer ist das
Wenn
Volk,
du sagst, genau. Wenn du sagst, jeder, der wählen kann, gehört nur dazu. So ein Verständnis habe ich nicht. So jeder, der hier mitentscheiden möchte, politisch teilhaben möchte, dem sollte die Möglichkeit gegeben werden, wenn er bestimmte Voraussetzungen erfüllt, die deutsche Staatsbürgerschaft zu bekommen.
Aber es gibt ja auch gute Argumente zu sagen, ich will keine deutsche Staatsbürgerschaft, ich liebe es aber in Deutschland zu leben.
Musst
und ich,
ja
ich,
nicht.
Und ich möchte nicht, dass über meinen Kopf entschieden wird, weil das ist ja aktuell dann so.
Ja gut, aber alles kann man selten im Leben haben und auch das ist vielleicht eine sehr konservative Sichtweise.
Mhm.
Aber wenn jemand sagt, ich möchte in Deutschland, liebe dieses Land, ich möchte hier leben, bitte, soll er gerne tun. Keiner wird gezwungen, in diesem Land eine Staatsbürgerschaft anzunehmen, die er einfach nicht möchte. Nur wenn er auch politisch mitentscheiden will, bleibt ihm nichts anderes übrig. Und dann muss er sich leider entscheiden in den meisten Fällen, was die Staatsbürgerschaft betrifft. Und nochmal, da trete ich einfach für was anderes ein. So, oder muss sich eben entscheiden, diese auch zusätzlich zu bekommen.
Wie hältst du es mit dem Wahlalter? Also, dass man vielleicht ab 16 bei der Bundestagswahl wählen kann?
Auf kommunaler Ebene geht es mit 16, also Landtag ja schon auch nicht mehr und Bund ja auch nicht.
Möchtest du was ändern?
Ich glaube, es gibt gute Gründe, wieso das Wahlalter oder wieso vieles erst mit 18 beginnt. Also, und deshalb, ich weiß es nicht. Also, da gibt's kann
sie,
es durchaus.
Gibt es gute Gründe, die Leute ab 16 wählen zu lassen?
Ich glaube, das hat viel mit Reife zu tun. Ich weiß, dass die Jugend heute viel reifer ist, als das zu meiner Zeit noch war oder noch früher vielleicht. Ich weiß es nicht, vielleicht war es früher auch umgekehrt. Vielleicht waren die da auch noch mal durch den Krieg oder durch die Schwierigkeiten, die eine Gesellschaft hatte, auch noch mal früher reifer. Aber zu meiner Zeit mit 16 schwebte mir vieles im Kopf, was jetzt nicht unbedingt politisch auch klug oder richtig war. Das ist ja auch Verantwortung. Eine Stimme abzugeben ist ja auch Verantwortung. Und ich will das der Jugend gar nicht absprechen, dass sie diese Verantwortung nicht hat. Aber es ist vielleicht, weiß ich nicht, einfacher mit 16 irgendwie noch zu denken, ach, ich will mal als just for fun irgendeine Partei jetzt, um nur einfach mal die zu wählen, obwohl ich da rechts, links, was auch immer. Also nochmal, ich.
Du würdest nicht anders denken, wenn jetzt die meisten Jugendlichen heutzutage, wenn sie könnten, CDU wählen würden?
Nein, würde ich nicht.
Hat nichts damit zu tun.
Nein, hat wirklich nichts damit zu tun. Also will gar nicht.
Könntet ihr
will
eure
will gar nicht
Wählerbasis
in Abrede stellen, dass der eine oder andere in der Partei so sieht. Aber für mich hat das wirklich nichts damit zu tun. Also ob das jetzt meine Partei ist oder nicht. Ich finde einfach, das Wahlrecht ist nichts, was man. Es ist nichts Banales. Es ist wirklich nichts Banales. Und es ist eine ernste Sache und es bedeutet verdammt viel Verantwortung zu übernehmen. Und ich weiß, es sind ganz viele Jugendliche bestimmt, die mit 16 das schon können. Aber ich glaube, viele andere eben auch wieder nicht.
Die sind ja auch nicht gezwungen, zur Wahl zu gehen. Aber die vielleicht.
Ja gut, aber wenn du die Möglichkeit hast und denkst, dann nochmal, ne, ich will jetzt mal so just for fun einfach irgendwen. Ja, weißt du, kann ja auch sein, dass er sagt, ich will Just for Fun CDU.
Kann man mit
18
aber ich würde ja, machen, ja.
Ja, natürlich, das kann man auch mit 25 machen.
Ich habe auch mit Just for Fun CDU gewählt damals.
Echt?
Ja, erstes Mal. 2,5.
Wieso machst du es heute nicht mehr? Anscheinend machst du es nicht mehr, wenn du sagst,
weiß ich nicht, muss ich jetzt ja nicht verraten.
Ich ziehe die Frage zurück, um Gottes Willen. Mhm. Ja.
Brauchen wir eine Leitkultur in Deutschland? Wenn ja, welche?
Ich weiß, dass das Wort verbrannt ist. Es ist aber meines Erachtens, es ist verbrannt, weil es einfach falsch aufgesetzt wurde. Ich habe immer gesagt, ich habe kein Problem mit dem Begriff. Aber auch da, nach etlichen Gesprächen mit ganz, ganz vielen Menschen, die eben ein Problem damit haben, sehe ich auch ein, dass es so verbrannt ist, dass du es gar nicht mehr, repariert kriegst.
Warum ist
weil
es
ich
verbrannt?
Hatte. Ja gut, weil es ist verbrannt. Es hat ja Anfang der 2000er, Anfang der Nullerjahre Friedrich Merz dieses Thema aufgemacht. Wir brauchen eine Leitkultur. Mhm. Also es war ja wirklich so, ich wollte jetzt gar nicht über Friedrich Merz sprechen, aber weil du sagst, wieso ist es verbrannt? Er war ja der also eigentlich nicht, also eigentlich war es Bassam Tibi, wenn du so willst. Ja. Aber Friedrich Merz hat es politisch aufgegriffen. Und du fragst mich jetzt als Politikerin. Ja. So, und die Wissenschaft mag das mit Bassam Tibi nochmal anders bewerten. Aber er hatte das politisch aufgegriffen. Und ich glaube, der Fehler war, wenn Politik eine Leitkultur definiert, so, und quasi denjenigen, die neu in dieses Land kommen, sagt, ihr müsst euch jetzt daran halten. Oder schon ewig hier leben, ihnen aber das Gefühl gibt, sie gehören noch nicht wirklich dazu. Du musst dich jetzt daran halten. Das funktioniert nicht. Eine Leitkultur. Und ich will heute mal von einem Leitbild sprechen, weil ich glaube, dass das ist, was nicht verbrannt ist, was es eher meint. So, muss gemeinsam definiert werden. Muss mit einer breiten gesellschaftlichen.
Aber ist das nicht unser Grundgesetz?
Du,
ist
in unserem Grundgesetz, und ich glaube, da tragen wir Deutsche einfach nochmal eine ganz besondere Verantwortung. Was ist mit dem Verhältnis zu Israel? Steht das in unserem Grundgesetz? Ich sag dir, die Antwort ist, steht nicht in unserem Grundgesetz. Ich finde aber, dass das zu unserer Leitkultur, zu unserem Leitbild schon dazugehört. Mhm. So, und deshalb sage ich, das Grundgesetz ist die Basis aller Leitkulturen, aller Leitbilder dieses Landes. Aber ich glaube, dazu braucht es einfach noch ein bisschen mehr. So, steht im Grundgesetz steht eigentlich, ich sage immer, das beste Antidiskriminierungsgesetz ist das Grundgesetz. Da steht ganz klar, dass niemand aufgrund seiner Herkunft, aufgrund seiner Haarfarbe, und ich bin froh, dass das Wort Rasse in Zukunft nicht mehr drinstehen wird, nicht ausgegrenzt werden darf, nicht diskriminiert werden darf. So, und trotzdem passiert das. Also brauchen wir vielleicht auch eine Debatte über ein Leitbild, das nochmal deutlich macht, was gehört zu einem Leitbild? Das ist das Grundgesetz, das ist das Thema Verhältnis zu Israel, das Existenzrecht in Israel, was bei uns nicht in Frage gestellt wird. Das sind aber auch Dinge wie das Ehrenamt. Ich meine, wir sind die Ehrenamtnation schlechthin in Deutschland. Von 82 Millionen Bürger sind ungefähr 25 Millionen sind jene, die sich ehrenamtlich engagieren. Also ich sage immer, wenn 7 Deutsche an einem Tisch sitzen, dann will man direkt einen Verein gründen. Also dieser Gedanke ist sehr, sehr lebhaft bei uns. Und es ist ja eine Nächstenliebe, soziales Engagement. Es ist ja etwas ganz wichtig, was eine Gesellschaft, glaube ich, auch ausmacht. So, aber man muss auch genauso definieren, was gehört nicht dazu. Und es gehört eben nicht dazu, jemanden aufgrund seines Namens, aufgrund seiner Haarfarbe, aufgrund seiner Religion auszugrenzen. Oder jemand, der Mohammed heißt, sich irgendwo bewirbt, habe ich gerade auch schon das Beispiel genannt, nicht eingestellt wird oder x-mal mehr Bewerbungen schreiben muss. Es gibt wissenschaftliche Untersuchungen, mehrere, die genau auf diese Problematiken in unserer Gesellschaft hinweisen. So, und da muss man auch sagen, das gehört aber eben nicht zu unserem Leitbild. Und das ist etwas, was Politik nicht vorschreiben kann. Politik kann vielleicht eine Plattform dafür bieten, eine Diskussionsplattform. Aber diese Diskussion, was gehört dazu und was nicht, muss breit gesellschaftlich geführt werden. Und nicht von der Politik aufoktroyiert werden, so quasi à la Merz, das ist jetzt das Leitbild und daran muss sich jetzt jeder halten. Das würde ich auch sagen, nö, wieso? Ja. Meine Dinge, die mir wichtig sind, kommen ja in einem Leitbild gar nicht vor.
Zum Schluss, Sarah, 2 kurze Fragen noch. Du bist froh, dass das Wort Rasse aus dem Grundgesetz gestrichen werden soll oder ersetzt werden soll. Wodurch würdest du es ersetzen? Seehofer im Ministerium, die spielen da ein bisschen auf Zeit und tun so, als ob sie keine Idee haben. Hast du eine Idee?
Ja, wurden ja jetzt auch schon mehrere Ideen eingebracht und ich bin auch der Meinung, dass es nicht ersatzlos gestrichen werden sollte. So, weil es gibt keine Rassen, aber es gibt Rassismus. So, und ich finde, dieses Wort müsste durch Rassismus, rassistisch ausgegrenzt werden oder rassistisch diskriminiert werden oder eben, dass Rassismus, sag ich jetzt mal, keinen Platz bei uns haben darf. Jetzt nicht grundgesetztauglich, wörtlich.
Wir sind keine Juristen. Ja.
Genau, aber das ist in die Richtung. Also das Wort Rassismus oder rassistisch muss vorkommen, weil das gibt es. Aber was es nicht gibt, sind Rassen. Und das ist auch richtig, dass es deshalb nicht in unserer Verfassung. Du hast gerade gesagt, das Grundgesetz ist doch unsere Leitkultur. So, das
war ein Vorschlag jetzt.
Nein, aber das definitiv ist das Grundgesetz, unsere Verfassung, unsere ein Teil unserer DNA. Und in unserer DNA darf eben ein Begriff nicht auftauchen mehr, dass weder biologisch noch historisch, also historisch in einem ganz klaren Kontext steckt, aber wo biologisch in der Wissenschaft auch klar ist, dass es das einfach nicht mehr gibt. Und keine Kritik an die Väter und Mütter unseres Grundgesetzes, die das ganz klar auf den Nationalsozialismus bezogen haben. Aber ich glaube, das ist auch wichtig, deutlich zu machen, dass wir uns als Gesellschaft hier einfach auch entwickelt haben.
Hey Leute, Thilo hier. Unsere naive Arbeit in der Bundespressekonferenz und unsere wöchentlichen Interviews, die sind nur möglich, weil ihr uns finanziell unterstützt. Und damit das so bleibt, bitten wir euch, uns entweder per Banküberweisung oder PayPal zu unterstützen. Weitere Infos findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Danke dafür.
Zum Schluss, kannst du dir irgendwann vorstellen, auch mal selbst Ministerpräsidentin von Nordrhein-Westfalen zu werden?
Also ich kriege ja mit, was der Minister...
Ich frage jetzt mal nicht nach Kanzlerin, aber irgendwann, ich meine... Lass deinen Favoriten CDU-Chef werden, lass ihn Kanzler werden, dann braucht ihr eine neue Ministerpräsidentin.
Also ich bin gerne da, wo ich gebraucht werde.
Ja, das
werde.
Ist mir klar.
Ich bin auch gerne da, wo ich der Meinung bin, dass ich das Know-how besitze, dass ich mich einbringen kann, um etwas zu verändern. Also es gibt auch Dinge, du wirst mich jetzt fragen, was es ist, das werde ich dir nicht sagen, aber wo ich sage, das kann ich nicht. Also das ist jetzt nicht mein Schwerpunkt. Und
kannst
klar,
du Ministerpräsident?
Das ist vor allem eine Sache, ich kriege mit, was unser Ministerpräsident so alles um die Ohren hat, zu tun hat. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, da geht ganz, ganz viel Privates drauf. Da geht ganz viel Familie drauf. Und das soll nicht heißen, dass diejenigen, die das machen, dass denen Familie nicht wichtig ist. Aber mir ist diese Zeit mit meiner Familie so wichtig, dass ich allein schon aus diesen Gründen sagen würde oder an dieser Stelle sage nein.
Was mit Bundestag?
Du, also Abgeordnete sein, ja.
Oder Bundesministerin.
Also Abgeordnete sein definitiv wieder gerne, ob Bundestag oder Landtag, das schaue ich gerade noch, überlege ich gerade noch. Aber das wieder gerne, weil ich das echt super gerne gemacht habe. Und
kann es sein, dass du nächstes Jahr in den Bundestag vielleicht kommst oder was?
Nein, das ist gerade etwas in meinem Kopf, was ich.
Ist noch Zeit, kannst du dich noch bewerben auf den.
Ja, durch die Pandemie ist das ja alles so nach hinten verschoben, dass noch, also bei uns zumindest, keine Aufstellungsversammlung gar nicht stattgefunden hat insofern.
Dann verfolgen wir das weiterhin. Grüß Armin von mir.
Mach ich.
Hoffentlich kommt er bald mal. Und ich bedanke mich bei allen, die zugeguckt haben. Ihr wisst, Jung und Naiv gibt es nur durch eure Unterstützung bei PayPal oder Überweisung zum Beispiel. Serap, vielen Dank.
Danke dir.